Este podcast es una producción del Reino de las Voces.
Und herzlich willkommen zu BTS Weekly Folge 67. Heute zu Better Call Saul Staffel 6, Folge 12. Und noch eine bis zum Finale. Und heute wieder dabei ist der Erik.
Die Internetverbindung ist akzeptabel. Hallo.
Und auch wieder am Start der Daniel.
Yep.
Ja, ganz. Ja, da müssen wir nachher nochmal drüber reden, über das Yep. Das war irgendwie irgendwo ein Meta-Gag, glaube ich, auch irgendwie. Wie hat uns denn die Folge so gefallen?
Gut.
Besser als die letzte tatsächlich.
Okay.
Oder was? Letzte war, ja, genau. Die letzte war mit so viel durcheinander, die ist halt besser gewesen.
Ja, ja, stimmt, ja. Mehr schwarz-weiß, ne?
Und Kim ist wieder da. Also ich meine, also ohne Kim, das ist ja für mich, ne? Also,
ja, ja, nicht. Ja, ja.
Mit Carla Kolumna Frisur.
Ja, stimmt.
Ja, darüber müssen wir nochmal reden. Also das ging ja mal gar nicht.
Ja, ja, generell auch mal. Wie in
fehlt nur noch so eine riesengroße Brille.
Ja, generell, in welches Setting sich man so versetzt fühlt. Das ist irgendwie interessant. Ja,
ja, die Büroszenen hätten auch aus so einer Stromberg-Serie sein können.
Ja, ne, ja.
Irgendwie ich dachte so, die ganze Zeit wie Office für Arme.
Ja, ja, so The Office in Arzi-Fazi, so. Oder The Office von Vince Gilligan, so. So als Dramaserie.
Vince Gilligan, The Office.
Gibt es bestimmt irgendwo auf YouTube so einen Supercut. The Office Dramatic TV-Series.
Also quasi das Gegenteil von Breaking Bad, die Sitcom.
Ja, genau. Ja, hatte ich letztens auch auf YouTube tatsächlich auf der Startseite so diese Szene, wo er bei Ted mit dieser Pflanze in den in das Fenster rein will und da einen Lauftrack drunter gelegt.
Ja, und das passt
mussten
so super
sie echt
gut.
Wenig machen, um das zur Comedy zu trimmen.
Ja, ja, da passt es wirklich sehr gut, ja. Jetzt mal hier eine Marke, mal gucken, ob ich den Link nachher noch finde.
I'm talking to Ted. Ja.
Da passt es wirklich sehr gut, ja. Feedback, soweit keins. Da ist Besserung vonnöten. Also da müssen wir mal. Das geht so nicht.
Aber gab es nicht einen Tweet wegen dem Beinrüttler oder war das schon letzte Woche?
Der Beinrüttler war die Woche.
Ja, stimmt. Wo, jetzt muss ich mal gucken, wo das war.
Ach, Tweets gelten schon als Feedback?
Ja, im Zweifelsfall ja. Ach, genau. Genau, der Einhard, liebe Grüße, schrieb, der Beinrüttler ist meines Erachtens für die Lendenwirbelsäule hilfreich. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja, stimmt.
Das kann sein.
Das hält das ja so ein bisschen in Bewegung und ne, und ja, macht.
Biegt so ein bisschen hin und her.
Ja, macht Sinn, also auch, und auch vor allem auch in so regelmäßigen Bewegungen und so, ja. Hören Sie uns in 20 Jahren, wenn wir das Produkt selber mal testen, dann Feedback dazu geben können.
Die interessante Frage ist ja, ob da die Verkäufe in den vergangenen Jahren gestiegen sind, so seit Breaking Bad und Better Call Saul.
Hallo.
Also wundern würde es mich ja nicht.
Ja, hallo, ich hätte gern dieses Gerät aus dieser einen Serie hier. Ich habe da mal ein Foto gemacht. ansonsten News, also nicht direkt eine News, aber ich hatte irgendwann die Tage, habe ich auf einen Artikel gestoßen, The Cars of Better Call Saul, wo sich jemand mal so ein bisschen die Autos unserer Figuren vornimmt und da so, ja, Details postet, was genau für ein Modell das ist und was die so damals gekostet haben und was sie heute kosten. Also der Javelin von Nacho zum Beispiel, der hat 1973 ca. $13,000 gekostet und ist heute irgendwo zwischen $20,000 and $40,000 wert, je nach Zustand und Modell.
Und ich denke mal, Mikes Kiste hat auch so Oldtimer-Wert gewonnen, oder?
Ja. Ist ein Chrysler Fifth Avenue. Und hier steht in dem Artikel leider nichts weiter zu, aber ich würde mir auch vorstellen, dass der in der Beliebtheit leicht gestiegen ist.
Aber kommen wir zum wirklich wichtigen Auto, Jimmys Suzuki.
Ja, den wir ja zumindest so laut Teaser-Material eventuell nochmal wiedersehen könnten. Ne?
Was?
Ich habe zumindest einen Teaser gesehen, wo man, ich weiß nicht, wessen Stimme, also man hört eine Stimme, die sehr mit letzter Kraft beim Staubsaugermann anruft. Und wir sehen Aufnahmen von dem verrotteten Suzuki S-Team.
Ja.
Also man sieht Aufnahmen von einem alten Auto und man erkennt eindeutig die Rückleuchte von dem Suzuki S-Team auf jeden Fall. Und ich war jetzt so, nee, das Auto gibt's ja gar nicht mehr. Und dann jetzt irgendwann die Tafel mir so, doch, Moment, doch, klar, den könnte es noch geben, weil den haben sie ja nur da diesen kleinen Abhang da runtergeschrubst.
Der könnte garantiert noch irgendwo in der Wüste stehen, ja.
Genau. Und ja, der könnte noch gefunden werden, warum auch immer. Also, ne?
Und dann hatte ich, glaube ich, zwischendrin schon mal Lalo gefunden.
Genau,
Lalo. Den hat er auch liegen lassen.
Genau, Lalo hat den aufgestöbert. Ist da mit einem sehr guten Sprung runter zu dem Auto. Und ja.
Und was ist der mittlerweile wert?
Das steht hier leider nicht. oder, warte mal, ich guck mal. Nee.
Also ich kann mir vorstellen, dass so ein Auto ja quasi aufgrund seiner Berühmtheit, obwohl es so räulich ist, vielleicht ein bisschen im Wert gestiegen ist.
Ja.
Da muss man dann aber auch eine gute Tür reinbasteln.
Ja. Und der muss ansonsten ziemlich dreckig, ja, und beim Starten muss er immer knallen. Und ohne Einschusslöcher geht ja mal gar nicht.
Ja.
Ja. So, wenn man irgendwo.
Ja, hast irgendwie die Produktion mal erzählt, dass während sie mit diesem Wagen gedreht haben, also quasi das Ding, was sie für die Produktion benutzt haben, die Karre war halt auch ziemlich im Arsch und zum Schluss fuhr die auch nur noch auf einem Reifen.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Also der Wagen war halt wirklich durch.
Okay.
Ja.
Ja, ich finde auch auf Google gerade so nichts, aber. Also ist nicht sehr gefragt bei diversen Autoportalen. Sehe nur Sachen für andere Fahrzeuge. Ah, ja, bei und ein Link auf eine Suzuki S-Team Grußkarte bei Redbubble. Okay. Das ist lustig. Die könnte man glatt mal sich klicken, so als Gag. Gut, kommen wir zur Folgenbesprechung. Mal gucken, ob ich hier meine Knöpfchen alle so weit gedrückt habe. Nee, habe ich nicht. Muss man hier so, der kommt dahin. Folgenbesprechung. Auf Deutsch heißt sie Tränen. Und
oh Gott, ist das langweilig.
Im Original Waterworks. Irgendwo gab es auch bei der IMDb ein Trivia zu, was irgendwie Waterworks meint und so. Ich habe die Seite zwar gerade offen, aber ich finde es wieder nicht, also das schicke auch.
Die Sache mit den Wasserwerken, dass halt irgendwie bei Monopoly
ja.
Die Wasserwerke ja.
Genau.
Das habe ich gerade ganz gesehen.
Ja, in the game of Monopoly there's a difference of one space between Waterworks and go to jail slot. As in one episode before the series final and potential capture of Saul. Mhm. In American English, it's also a slang for tears.
Ah, so die Übersetzung, ja, okay.
Ja. Ja.
Ja, gut,
Aber sind nicht im Deutsch Monopoly auch vom Gefängnis die Wasserwerke?
Ah, oh, gute Frage. Ich weiß nur, es war mal bei dieser einen gewissen Quiz-Sendung, gab es mal die Frage, warum denn was das deutsche Monopoly irgendwie besonders macht? Oder also auf jeden Fall, nur im deutschen Monopoly haben die Straßen nur im deutschen Monopoly haben die Straßen keine echten Straßennamen.
Was?
Weil das irgendwie damals erfunden wurde und man irgendwann später wollte man da keine deutschen Straßennamen drin haben. Man hat sich halt irgendwas anderes ausgedacht. Also irgendwelche fiktiven Straßen. In anderen Monopoly-Varianten, da gibt es Straßen, die es auch in echt gibt.
Die Straßen, die es im deutschen Monopoly gibt, gibt es nicht?
Nee. Die sind alle fiktiv.
Es gibt doch eine Wattstraße auf jeden Fall, oder? Warte
mal. Das weiß ich nicht. Regie und Drehbuch dieser Folge, The Master himself, Vince Gilligan. Man sieht wohl in einer Szene seine Frau mit Kim an der Bushaltestelle sitzen oder im Bus. Habe ich natürlich nicht erkannt, weil ich weiß nicht, wie seine Frau aussieht. Und laut IMDb Trivia, according to AMC's Talking Saul, Vince Gilligan said that 6 years have passed from the dissolution of Saul and Kim's marriage to the present day. Das.
Ja, das wurde auch im Insider nochmal angesprochen. Und ja, es gibt ja die Szene, wo die 6 Jahre, wo Saul sagt 6 Jahre und. Ich habe mich auch erst gerätselt, seit wann und ja, na, im Telefonat sagt er das doch. Can't believe it's been 6 years oder sowas.
Ah, okay, das geht im Deutschen unter. Er sagt nur, es ist irgendwie lange her.
Ah, okay, krass.
Nee, im Englischen sagt er 6 Jahre wirklich.
Nee, das geht im Deutschen unter. Da sagt er nur, es ist lange her und ja. Okay, das ist merkwürdig.
Ich dachte, du guckst auch einmal auf Original immer.
Nee. Nee, ganz, ganz selten eigentlich nur.
Interessiert ihr euch für die deutschen Straßennamen bei Monopoly?
Ich glaube, es gibt mindestens eine Bahnhofstraße, oder? Und Bahnhofstraße ist ja jetzt nicht so eine seltene Straße.
Ja, aber.
Badstraße gibt es definitiv in Berlin, Turmstraße gibt es in Berlin, Chausseestraße gibt es in Berlin, Elisenstraße und Poststraße, bin ich mir nicht sicher.
Oder haben Sie das
Seestraße geändert? Auf jeden Fall. Hafenstraße kann ich mir vorstellen.
Ja, aber also das sind ja alles so generische Namen. Ich glaube, in den anderssprachigen Varianten, da sind das irgendwie prominentere Namen, so Fifth Avenue und sowas alles irgendwie.
Du hast jetzt aber nicht die Monopoly Edition Berlin, oder?
Nee, Wikipedia. Monopoly deutsche Grundversion.
Okay.
Amerikanische Grundversion interessanterweise. Mediterranean Avenue, Baltic Avenue, Oriental Avenue, Vermont Avenue, Connecticut Avenue, St. Charles Place, States Avenue. Die klingen tatsächlich für mich irgendwie so, als wenn es die eher nicht geben würde. Also die kommen irgendwie so ein bisschen irritierender vor.
Hast du es vielleicht verdreht?
Ein Vertreter. Gut, das besprechen wir nächstes Mal. Lasst uns zur Folgenbesprechung kommen. Der Opener, wir sehen Saul, dem weiteren Geschehen der Episode entnehme ich, das heißt, kurz vor Breaking Bad oder noch während schon kurz vor, während Breaking Bad irgendwie passiert, wie er sich mit einem Ballwerfspiel die Zeit vertreibt oder irgendwas vor sich her schiebt. Wir hören Francesca übers Telefon, die im Deutschen in der Szene eine komische Stimme hat. Also entweder das ist der Telefoneffekt oder sie hat da eine andere Synchronstimme. Vielleicht haben sie sich vergessen oder die Synchronsprecher waren nicht verfügbar an dem Tag, könnte ich mir fast vorstellen. Und ja, meint irgendwas von, ja, es ist schon voll spät und der Wartebereich ist rappelvoll und ja, bla. Und noch, ja, ich habe ganz viel zu tun und dann sagt sie noch so, ja, wir können alle hören, wie sie den Ball da dauernd an die Wand werfen und alles. Ja, das.
Das Wort, das du suchst, heißt Prokrastinieren.
Ja, Prokrastinieren, genau. Genau.
Das macht jetzt er da.
Ruckelt wieder die Leitung, glaube ich.
Die Leitung ruckelt?
Ja, ich glaube, ich muss diesmal ohne Netflix auskommen.
Kannst du nicht über dein iPad das Ding runterladen, wie alle anderen auch?
Das iPad Mini 3 ist sehr alt und langsam und wahrscheinlich sagt er mir gleich, ja, aktualisiere mal die Netflix-App und.
Okay, also Friede seiner Asche.
Dabei hast du doch extra so eine schöne Outline geschrieben. Brauchst du doch gar nicht mehr durch die Folge rumskrappen.
Also, ja, aber für, also meine ich habe nicht alles reingeschrieben. Ja, da müsst ihr mir dann helfen bei irgendwie Sachen, die man sieht, die ich nicht reingeschrieben habe.
Kommen wir direkt zu der großen, wichtigen Sache. Die großen Säulen bei Saul im Büro sind offensichtlich nur aus Styropor.
Ja, genau, aus Pappmaché. Und sehr laienhaft befestigt.
Gar nicht befestigt, die stehen da einfach nur.
Genau, irgendwie so reingeklemmt. So. Die stehen gerade so und
fliegt ja. Ein Gummiball dagegen, bumm, fällt ja. Um.
So ein Regal habe ich bei mir im Flur zu stehen, das ist auch nur festgeklemmt. Bis es immer morgens um 8 umfiel.
Ja, gut.
Ja, des Weiteren öffnet er einen Briefumschlag und holt heraus einen Antrag auf Scheidung von Kim. Und ja, sagt er noch, ja, okay, schicken Sie sie rein. Womit vermutlich Kim gemeint ist. Und dann folgt wieder ein Artefakt-Intro.
Da haben sie natürlich extra den Kameraausschnitt so gemacht, dass man nicht irgendwie ein Ausstellungsdatum sehen kann oder Datum, Unterschrift, sondern das schön im Dunkeln gelassen hier wieder.
Ja. Aber
nur, dass sie am 6. Mai 2004 geheiratet haben.
Ja, genau. Aber also wie gesagt, den weiteren Szenen später kann man, würde ich sagen, es spielt irgendwie kurz vor oder schon kurz während Breaking Bad irgendwie. Also Breaking Bad Timeline.
Ja, aber noch bevor Saul auf Wort trifft, auf alle Fälle das erste Mal. Im Insider-Podcast haben sie auch gesagt, hatten sie so den Satz gesagt, das ist jetzt hier Jessies jüngste Version, die wir von Jesse jemals gesehen haben.
Und er sieht so alt aus.
Ja.
Andere Sache, sind wir eigentlich vor dem Zeitsprung, den wir in der einen Folge hatten, oder danach?
Welchen Zeitsprung meinst du?
War es Folge 9? Folge 9 war das. Mit dem großen Zeitsprung, wo sie sich trennen. Wo er morgens quasi in seinem Cadillac ins Büro fährt.
Ja. Hä?
Naja, das war ja ein großer Zeitsprung. Die Frage, die ich mir stelle, ist, sind wir quasi an der Stelle jetzt nach dem Zeitsprung oder vor dem Zeitsprung?
Gute Frage, ne? Das wird ja aus den Szenen geht das ja nicht so richtig hervor.
Ja, ich würde auch sagen, schwierig. Dafür ist der Zeitsprung so generisch.
Ja. Also Leute meinten ja auch, dass es definitiv nicht der erste Tag, an dem Saul nicht mehr daran gedacht hat. Sondern eigentlich mit Haut und Lalo und so. Aber ja, wie gesagt, dafür ist es irgendwie zu vage. Was wir da sehen. Das war leider nicht. Dann geht's nach dem Opener weiter mit Kim. Also, oder wir sehen Hände, die eine Kartoffel zerschneiden, und man stellt relativ schnell fest, das sind Frauenhände, und dann natürlich, dass es sich um Kim handelt, die jetzt dunkelbraunes Haar hat. Und langes Haar hat. Gut, langes Haar hatte sie auch vorher, aber hat es meist als Zopf getragen, ne?
Hm, jetzt hat sie es offen.
Gefärbt oder ist das eine Perücke?
Es sieht so nach einer Perücke aus, ne?
Also jetzt so in real, ne? In also echt? Ich glaube, filmisch ist es, sieht's nach Perücke aus. aber ja, war blond die Naturhaarfarbe von Kim Wexler, oder?
Ich könnte es mir fast vorstellen.
Ja.
Also, das Problem an Färben ist ja, dass du quasi ständig nachfärben musst, weil deine Haare ja nachwachsen.
Ja.
Wenn es filmisch nach echt aussehen sollte, gibt's da natürlich, also da ist es kein Problem, eine Perücke filmisch echt aussehen zu lassen. Ja. Mhm. Ohne dass es auffällt.
Aber im echten Leben.
Hm. Ja.
Ja.
Ja, wir sehen dann, wie ein junger Mann, der ihr Freund, Verlobter, Ehemann ist.
Das ist eine interessante Frage. Was ist er? Und warum geht er quasi am Ende der Party wieder?
Ja, genau. Das ist, also anhand dessen, er sagt ja auch irgendwie, ja, hier hast du da und da Zeit, okay, so, okay, dann haben wir ein Date. Gut, das kann man ja auch als irgendwie schon länger Pärchen oder verheiratetes Paar irgendwie so als Gag sagen, so, ne? Mhm. Aber da er wegfährt und ja, dem Dialog nach auch nicht irgendwie zur Arbeit fährt oder so, sondern halt wegfährt,
wird nicht auf die Finger geachtet.
Scheint es ihr Freund zu sein. Ich fand den Dialog vorhin noch schön, als er reinkommt. Ja, hier, ich war einkaufen, aber ich habe keine Mayonnaise bekommen von, was?
Ich glaube, diese Hellmann's ist die amerikanische Standard-Mayonnaise.
Ja. Ich habe hier Miracle Whip, ich habe was anderes mitgebracht. Dann sind wir so, Miracle Whip, also, kenne ich.
Ja.
Und dann so, geht das auch? Und können wir so, ja, definitiv keine Mayonnaise, und guckt so, und ja, und was meinst du? Und also, ja, lass probieren, und ja, und das ist irgendwie so ein
Miracle Whip war immer so ein Ding, was ich als Kitty in der Werbung gesehen habe.
Mhm. Bis man mal gelernt hat, dass es eigentlich keine richtige Mayonnaise ist.
Sondern?
Ich habe das nie gegessen.
Es nennt sich, glaube ich, Salatcreme.
Okay.
Es ist halt irgendwie, glaube ich, irgendwie so ein Mayo-Verschnitt, der durch mit Joghurt oder mit Milch oder so extrem gestreckt wird.
Okay. Na gut.
Zu dem Thema haben wir mal ein Doku gemacht, aber ich habe sie nicht gesehen. Gab es irgendwie nur so ein 10-Minuten-Kapitel über Miracle Whip dazu.
Hast du schon gesagt, dass wir wieder im Schwarz-Weiß-Land sind? Weil wir sind wieder im Schwarz-Weiß-Land.
Ja, genau, wir sind natürlich in Schwarz-Weiß. Und
aber diesmal in einem deutlich wärmeren Schwarz-Weiß.
Ja, auf jeden Fall.
Das finde ich
ja.
So insgesamt so krass, wie die es schaffen, einfach, obwohl schwarz-weiße so Kälte und Wärme rauszuholen.
Mm, ja, stimmt.
Es gibt jetzt auf alle Fälle mehrere Farbfilter. Also ja. Mexiko ist gelb, Deutschland ist kaltes Blau und Gene Timeline ist schwarz-weiß.
Mhm. Aber nochmal die spekulative Frage, wer ist er? Also, wenn er ihr Mann wäre, können wir ausschließen. Irgendwie so ein fester Freund würde aber auch über Nacht bleiben.
Ja, ist irgendwie komisch, ne? Also, wir sehen
Sie haben offensichtlich was miteinander.
Ja, weil wir
nicht. Aber nicht so eng, dass er über Nacht da bleiben würde. Gleichzeitig kann er einfach reinkommen und die Tür öffnen.
Ja, gut, wobei dieses, dass irgendwie Leute kommen und gehen in deiner Wohnung, ist bei den Amis irgendwie nochmal ein anderes Ding als bei uns, ne?
Ja, aber trotzdem klopft
vielleicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, ne? Das ist aber so. So bei Sitcoms kommen auch die Leute immer rein, ja. So, hey, hallo, hier,
Kramer. Also,
ja, genau. Ja, oder bei schrecklich nette Familie zum Beispiel, da kommen auch irgendwie ständig Leute rein, so zur Tür und.
Hat man ja später in der Folge auch. Also vorne kommt da nicht rein, aber hinten einfach so, hey, hallo,
Ja. Und ja, es ist, ja. Also, Die Sexszene zwischen den beiden, die fand ich noch komisch.
Großartig.
Weil er irgendwie die ganze Zeit, yep.
Yep.
Yep. Yep. Yep. Yep. Und auch bei IMDb schrieb jemand so, es erinnert ihn an das Yep von dem Werbespot von der Bank von Dingens Vater. Wie hieß er? Kevin Rochdales Vater. Über diesen Spot, den ja Jimmy da verarbeitet hat. Und mich hat Yep erinnert an den einen Typen von dieser Warehouse-Sendung, wo sie immer so Lagerdinger verticken. Da gibt es auch immer einen, der immer beim Bieten Yep, Yep, so ganz nervig, und auch im deutschen Voice-Over klingt es auch so super nervig. Wie heißt denn das? Ich komme nicht drauf. Ich weiß auch gerade nicht, wo das läuft immer.
Storage Hunters.
Ja, genau, Storage Hunters irgendwie.
Echt? So heißt das?
Ja, könnte irgendwie sein. Storage Hunters. Storage.
Meinst du diese Serie, wo sie hier so die Gerümpelgaragen auflösen und da alles verscherbeln?
Nee, nicht Garagen, sondern so Lagerdinger, die du dir mieten kannst, die dann aufgelöst werden, weil...
Ja, ich meine das mit Gerümpelgarage.
Ja,
ne,
weil mir ja, ne, Garage grad nicht auf den Namen. Garage und Lagerhalle ist...
Oh, ja.
Storage Wars heißt sie. Genau, Dave Hester ist der Typ, der da sehr nervig immer yep,
yep, yep
sagt und auch so eine Mütze hat mit irgendwie yep draufsteht. und der auch sonst immer sehr beliebt ist, wenn er auftritt. Oder yep, sagt er irgendwie. Aber das klingt mir nach yep. Ja. Der auch immer mit einem riesen Semi-Truck oder so einen Truck und Anhänger auftaucht und ja, und machen sich immer über ihn lustig oder genervt von ihm und ja.
Die ja. IMDb liest übrigens auch auf den Unterschied zwischen Mayonnaise. Also die Hammonds Mayonnaise besteht aus rohen Eiern, Sonnenblumenöl und Essig mit Salz, Zucker und Gewürzen.
Ach so, deswegen ist die so schnell ranzig geworden, nur aus dem man geholt hat.
Genau, dann gibt es die Dukes-Mayonnaise, die hat noch mehr Eier drin und gilt als drittbeliebteste Mayonnaise-Soße in den USA, insbesondere verkauft in den südlichen USA. Und dann gibt es Miracle Whip oder Miracle Whip, die Amis sagen. Und das ist eine Art dicke weiße Soße, die Mayonnaise ähnlich ist.
It really rips the llama's ass. es läuft übrigens im Hintergrund Escape, in Klammern, der Pina Colada-Song von Rupert Holmes. Das war der gute Mann, mit dem sich Jimmy und die Filmcrew auf das Gelände der Schule da mogeln in der einen Folge. Wo sie da diesen Werbespot drehen und Jimmy unbedingt eine Nahaufnahme haben will von ihm vor einer amerikanischen Flagge. Wo irgendwie erzählt, der große Künstler und Musiker Rupert Holmes ist hier zur Schule gegangen.
Ja, das ist die Story, die er sich dir erzählt. Also, aber er hat ja niemanden wirklich dabei, der Typ sein soll.
Ja, ja. Aber ja, das.
If you like Pina Colada.
So. Ja.
Bekannt aus dem Guardians of the Galaxy Soundtrack.
Ja, sehr bekannt geworden dadurch nochmal, ja.
Ich habe da immer diese bizarre Szene aus Brooklyn Nine-Nine dabei im Kopf, wo Charles irgendwie auf diesem Tatort steht, irgendwie voll gut Laune hat und dann anfängt vor dieser Leiche dieses Lied zu singen. Und alle Polizisten irgendwie so komplett irritiert angucken.
Ja.
Ich kenne noch die Brooklyn Nine-Nine-Szene, wo Peralta auf dem Verhör die I Want It That Way singen lässt.
Ah, ja, die ist sehr schön.
It's number three. He killed my brother. Oh shit, that's where he's me.
Oh, I forget about the Pfad. Das war so. Ja. Gut.
Wir wollen weiter über die Gartenparty reden.
Ja. Also es ist auch, also was insgesamt so diese ganzen Szenen durch das Schwarz-Weiß und dadurch, dass wir ja wenig Technik sehen, die man irgendwie gut außer später bei Kims Beruf so ein bisschen aber wenn nicht so dieses so, ah, guck mal, da haben irgendwie schon Leute die ersten iPhones oder so, ne? Das müsste ja irgendwie
das
so.
Das haben wir 2000, später in der Jean-Teile, ne?
Genau, 2010 oder 2011 muss das ungefähr spielen.
Mhm.
Oder 12 sogar. Da kannst du ja schon durchaus irgendwie iPhones verbreitet da gegeben haben. Aber haben wir ja gar nicht. Und dadurch fühlen sich die ganzen Szenen und auch von dem, was wir sehen, fühlt es sich eher so an, als wenn es irgendwie in den 70s oder so spielt.
Ja, das ist so 70er, das ist so schlimm.
Da ist auch diese die Gartenparty Kleidung. Und genau, die wie alle angezogen sind und so. Und die Kolleginnen von Kim sind, glaube ich, großteils, dass er die Gartenparty hat und so.
Die Haare,
genau, die Frisur, also.
Ich bin neutral wie Schweden. Du meinst die Schweiz.
Das ist großartig, ja.
Ich finde es auch schön, also man kann ja erkennen, dass sie offensichtlich alle so mehr oder weniger bunte Kleidung tragen, insbesondere Kim. Mm. Aber diese, was auch im Insider-Podcast erzählt haben, dadurch, dass es schwarz-weiß ist, kennt man quasi diesen extremen Crash dazwischen. Das ist, zieht so komplett das Leben raus und man versteht quasi ein bisschen besser die Stimmung, in der Kim drin ist.
Ja. Und auch durch die, also hier macht auch noch mal die andere Synchronstimme von Kim im Deutschen noch mal einen Unterschied mehr irgendwie. Mhm. Dadurch wirkt es auch noch mal anders. Die June-Darstellerin, die so mit diesem, ja, ich sag mal, sehr auffälligen Gesichtsmimik und so, Julia Lachey, die kennt man vielleicht so aus so ein, zwei Filmchen, ist jetzt aber auch nicht die große Seriendarstellerin. Navy CIS New Orleans, Funeral Director, Vera Maps, hat sie da gespielt, okay. Meine mal ein paar Folgen gesehen zu haben davon, aber sie doch nicht gesehen zu haben. Jetzt aber niemand Namhaftes dabei. Das wäre irgendwie lustig gewesen, wenn irgendwer aus, weiß nicht, Desperate Housewives oder so, also aus diesen typischen Vorstadt-Sitcoms dabei gewesen wäre. das wäre ganz putzig gewesen. Wir sehen dann, wie Kim zur Arbeit fährt und dann tatsächlich ihren neuen Arbeitsort, Palm Coast Sprinklers.
Ich möchte übrigens an dieser Stelle noch eine Kleinigkeit vorher sagen, was sie im Insider-Podcast erzählt haben, diese ganze Gartenparty, die sie gemacht haben.
Ja. Yeah.
Also abgesehen mal davon, dass weite Teile davon natürlich in Albuquerque gedreht wurden.
Mhm.
Es muss wohl tiefster Winter gewesen sein und es war arschkalt.
Ja. Ah, stimmt. Ja, wir haben so verschobene Dreharbeiten gehabt, ne? Und ja.
Und diese Kanalsachen dahinter, das ist, glaube ich, auch nur ein Greenscreen und irgendwo in ich glaube, Kanada oder sowas denn produziert worden.
Ich hatte ich übrigens die Tage retweetet, kleiner Einschub hier, ein paar Tweets von Thomas Schnauz zu den Dreharbeiten mit so Fotos, wann sie was gedreht haben und so. Mhm. Und da hat er tatsächlich auch bestätigt, dass die Tankstelle, die wir in der letzten Szene gesehen haben, dass das dieselbe ist, wie die Hank besucht für die Kameraaufnahmen vom Camper und so.
Mhm. Was ich komisch finde, es gibt da diese eine Stellung, diese eine Einstellung, wo Kim mit Puzzle macht. Macht die dann weißes Puzzle?
Ja, das habe ich auch
überlegt.
Ja, er schaut Fernsehen, er schaut übrigens, wie hieß das? Den Tab geschlossen, statt den auszuwählen. Wo ist denn das jetzt hin? Jetzt hat er das eigentlich den Tab neu aufgemacht. Irgend so eine Action-Show à la Greatest Warrior oder irgendwie sowas.
Der hat auch so einen Wackel-Drehsessel, der ist bestimmt von Duke's Recliners.
The Amazing Race. irgendwie mehrere Teams rund um den Globus für $1 Million zu erstaunlichen Orten und Action-Ding. Sie lief offensichtlich auch irgendwann mal im deutschen Fernsehen, weil es den deutschen Titel Das große Rennen hat. Sehr kreativ.
Hier haben wir jetzt wieder, wie ich finde, einen sehr, sehr schönen Bruch zu der Kim und Jimmy-Timeline. Weil sie ja abends gerne zusammen vorm Fernseher gesessen haben und irgendwelche aufregenden und klassischen Filme gesehen haben.
Ja.
Und jetzt haben wir diesen Bruch. Er sitzt da irgendwie mit wahrscheinlich ein Bier in der Hand auf seinem komischen Sessel, guckt irgendwie Trash-Fernsehen.
Ja.
Und sitzt alleine an ihrem Tisch und macht ein offensichtlich leeres Puzzle.
Ja, ja, so ein Blanket-Puzzle oder so, oder hier eine Wüste oder also. Ich
hab auch das gesehen. Sandsturm.
Was, ist das, ist einfach nur ein weißes Bild oder was puzzelt sie da?
Das war, ich habe auf YouTube lustigerweise manchmal so von so einer Puzzlerin auf der Stadtseite so. Ja, Gradient-Puzzle dies oder ich mische 3 Gradient-Puzzle und löse die. Und da habe ich auch mal eins gesehen mit, das nannte sich One Piece Missing Puzzle. Das war komplett weiß und ein Stück hat gefehlt irgendwo.
Okay. Wie ist denn das bei Puzzle? Es passt immer nur ein Stück rein, ne? Es ist, also diese Kanten sind quasi Unikate.
Ja.
Genau.
Also wenn man ein weißes Puzzle hätte, würde trotzdem jedes Stück nur in eine Stelle passen.
Vermutlich ja.
Aber ich hatte mal als Kitty so ein Doppelset von Ravensburger, 2 Motive, jeweils 1000 Puzzleteile. Hab das erste gemacht und dann ist mir beim zweiten irgendwie schnell aufgefallen, das sind ja dieselben Teile. Also haben sie denselben Schnitt.
Also dieselben Schnittstanze
genommen, ja.
Okay.
Ja, ja gut, das macht ja schlussendlich auch Sinn.
Macht Sinn, ne? Ja. Also in der Produktion und so, ja.
Aber stell dir vor, du hättest so ein weißes Puzzle und die Teile würden an mehrere Stellen passen. Boah, das kann nur schief gehen.
Ich glaube, als ich mal beim Guten Sting zu Besuch war, waren sie gerade am Puzzeln eine relativ große Variante von der Karte des Wanderers aus Harry Potter. Wo auch so das motivisch so war, dass du so, okay, passendes Teil suchen, schwierig, weil es gleich aussieht irgendwie an der Stelle. Und Kim bei ihrem Job, sie so unter anderem dafür zuständig, wie die Website irgendwie aussieht oder bestückt die Website neu unter anderem.
Wollen wir noch darüber reden, dass Kim offensichtlich ein Prius fährt?
Ja, stimmt, ne? Ja.
Also da sind noch einige Szenen, über die wir reden müssen.
Ja.
Auch diese großartige Szene, wie sie denn da feinsäuberlich ihren Sonnenschutz im Auto festmacht.
Ja, ja.
Gut, dazu kommen wir später noch mal, aber sie ist halt irgendwie so einfarbig, so ein idealer Standard Silber. Mhm. Und wenn sie später aus dem Büro kommt, sieht man ja, wie irgendwie alle Leute da irgendwie so ganz komische, hässliche, bunte Sonnenschutzfolien drauf haben.
Ja.
Aber ja, also wir sind im Büro und man kann eindeutig erkennen, Kim lebt weiter hinter dem Namen Kim Wechsler.
Ja, genau. Ja. Das habe ich mir auch gefragt. So, okay, erfahren wir irgendwann, wie sie jetzt heißt? Nennt sie sich anders? Und nee, sie heißt weiter, also sie hat ihren Namen nicht geändert und so. Und so, warum auch? Also sie ist ja, also es gibt ja jetzt so weit nichts, was ihr irgendwie anzulasten ist. Also, ja. Es gibt für sie keinen Anlass, irgendwie einen anderen Namen annehmen zu müssen.
Ja, das hat Vince auch gesagt.
Okay, erzähl du.
Vince hatte auch gesagt, so, sie haben darauf geachtet, als sie die Drehbücher geschrieben haben, dass auf jeden Fall in irgendeinem Dialog an irgendeiner Stelle rauskommt, dass sie weiterhin Kim heißt.
Mhm.
Und dass sie nicht wie Saul untergetaucht ist.
Ja.
Sie lebt bloß einfach ein anderes Leben jetzt.
Ja.
Ja. Also sie ist am Schreiben einer Webseite. Oder Katalog, sieht aus wie so eine Broschüre, ne?
Ja, genau, wie Broschüre oder so. Und das ist da Grafiken, da, wo sie arbeitet, werden offensichtlich auch Teile gefertigt. Also wir sehen zwischendurch, wie sich jemand in der Produktion abspricht, sehen denselben Mann noch später in der Szene, wie er gerade irgendwie Pause macht.
Sehr schöne Montage.
Ja, ja, auch sehr, sehr schöne Szenen. Also da, teilweise hatte ich auch, fühlten sich die Szenen auch so, erinnert an so, ja, so Sci-Fi-Filme auch aus der Zeit, so 2001 und so, irgendwie teilweise so, so ruhige Szenen auch dabei waren, so teilweise. Ja, das, also auch hier irgendwie alle Szenen immer sehr schön in Szene gesetzt. Ja, dann lauschen wir einem Gespräch der Vorzimmerdame Tammy, die heute Geburtstag
hat. Nee, erst also, gibt's noch die, erstmal gibt's noch die Geburtstagskarte zu unterschreiben.
Ja. Achso, ja, genau.
Perfect, ja. And I'm not kidding.
Ja.
Was, die was Karte kam mir so bekannt vor.
Genau. Mike musste schon mal so eine Karte unterschreiben. Stimmt. Ich weiß nicht, ob das auch dieselbe Spruch war, aber die war ähnlich gemacht. Doch,
ja, genau, das wollte ich gerade ansprechen, ne? Als Mike irgendwie in seinem, bei seinem Pseudo-Job mal im Office auftaucht und mit unterschreiben soll und dann sich ja da so, so durchmogelt und dann dem Sicherheitstyp irgendwie, ja, ich habe hier das und das und da bin ich reinkommen und keiner hat mich gefragt, wer ich bin und so. Hm. Ja, ja, das ist schon eine Anspielung darauf, ja.
Aber wie findet ihr so Pannengeburtstagskarten?
Bisschen cringe.
Gut, ironisch gut, schlecht.
Ja, nette Geste.
Also ich glaube, in diesem Bürokontext passt es sehr gut.
Ja.
Aber ansonsten
ich überlege, ich habe
auf Arbeit. Ich würde dafür eher auslachen.
Auf Arbeit habe ich auch, was war das? Also einfach einmal für den Rentenaustritt von einem Kollegen mit unterschrieben. Das war dann auf einem Foto. Und ich glaube, zu einem hohen, runden Geburtstag von einem Kollegen auch mal auf einem Kärtchen unterschrieben, meine ich. Ja.
Genau, und dann habe ich mir noch den Drogentalk aufgeschrieben. Sie sitzt halt dann noch draußen mit ihren Kolleginnen und so. Warum, ja, warum? Aber Crack ist ja jetzt nicht mehr so in.
Warum
und
hört man davon nichts mehr?
ja, aber die wollen Szene, dann alle Babyhudeln haben.
Die Szene, wo sie sich über das Eis unterhalten.
Über das Eis?
Na, sie fragt, also wenn sie die Karte unterschreibt, fragt sie auch so, hier, Tammy, welche Eissorte mag sie? Ob nun Erdbeere oder Vanille?
Achso.
Beide gut.
Sind beide gut. Was man hier sieht, was man auch vorher gesehen hat bei der Mayonnaise-Sache, ist, Kim hatte ja früher so ein gewisses Selbstbewusstsein und konnte gut Entscheidungen treffen.
Ja.
Also, stimmt. Das, ja. Ne, und die hätte einfach gesagt, so ja oder nein. Also, sie war ja wirklich eine starke Persönlichkeit.
Ja, ja.
Und hier in ihrem neuen Leben ist sie ja so komplett ja, unsicher und kann keine Entscheidungen treffen in dem Sinne.
Ja.
Und das ist halt so ein unglaublich krasser Bruch.
Ja, macht man macht später einen sehr unpassenden Vorwurf jemand anderem, ja. was das neue Leben angeht. Ja,
also sie ist halt einfach unsicherer und das ist irgendwie ganz interessant zu sehen.
Ja, stimmt, ja.
Aber ja, sie unterhalten sich über Drogen.
Genau, also erstmal auch beim schön, es gibt offensichtlich keinen offiziellen draußen Pausenraum für die Mitarbeiter, sondern sie sitzen da so an einem gefühlt improvisierten Tischgruppe irgendwie vor dem Betriebsgelände an der Einfahrt irgendwie und machen da Päuschen. Bei uns wird auf Arbeit wird gerade ein Aufenthaltsraum im Freien errichtet. Dass man sich, also dass man auch abseits von den Raucherinseln und den wenigen Sitzbänken, die da sind, sich auch aufhalten kann und Pause machen kann draußen. Ja, und genau, ich fand noch dieses so, ja, findet ihr es nicht komisch, wenn ein Jugendlicher in den Laden käme und Schnuller kaufen würde? Ich würde die Polizei rufen. Ich so, ja, nee, wäre mir egal. So. Also weiß man ja nicht, wofür die kauft. Also das, ach.
Aber in welchem Kontext nimmt man Schnuller und Ecstasy zusammen? Was zum Henker?
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Was habe ich da verpasst?
Ich hab ja noch ganz krass erwartet, dass irgendwie Ja, und von diesem blauen Zeugs hört man auch gar nichts mehr. Dass irgendwas kommt, so irgendwie so eine Anspielung in die Richtung.
Was ist eigentlich aus Crystal Meth geworden? Ja. Das benutzen jetzt die Tschechen. Ah, okay. Ja, genau.
Davon hört man gar nichts mehr. ja, genau, dann sind wir, genau, lauschen wir dem Gespräch der, oder Telefonat der Vorzimmerdame Tammy mit einer Kollegin, die mit ihr darüber lästert, dass sie an ihrem Geburtstag von ihrem Mann einen Heimtrainer geschickt bekommen hat. Und die Kollegin fragt, oder Kollege oder Kollegin, weiß man ja nicht, fragt, Gesprächspartner fragt uns, welche Marke, und sie so, wie was, welche Marke, ist mir doch egal. Und er regt sich so ein bisschen darüber auf. Zu Recht. Also, warum schickt man seinen Partner zum Geburtstag einen Heimtrainer? Also, so, hey, damit du zu Hause mehr Sport machen kannst.
Du bist zu fett.
Ja, genau. Was? Das ist die eigentliche Aussage dahinter. So, es gefällt mir nicht, wie du aussiehst. Mach mehr Sport. Hier hast du einen Heimtrainer.
Und du kannst davon ausgehen, dass ihr Freund garantiert genauso dick ist.
Ja.
Jedenfalls, sie bekommt einen Anruf.
Genau. Und dann kriegt sie, hier habe ich was auf der anderen Leitung. Und dann macht sie einen üblichen Begrüßungsspruch und stellt dann durch zu Kim und sagt dann, ja, da ist ein Victor Sinclair für dich. Und dann hört man Kim auch so, oh mein Gott, sagen. Und nimmt dann das Gespräch noch entgegen nimmt das Gespräch entgegen und
macht jetzt mal alles zu.
Genau, verdunkelt ihren Raum, also schließt die Jalousien zu ihrem Raum.
Warum weiß sie, wer Victor ist? Welchem Kontext haben die sich...
Na, das ist doch deren Victor und wie hieß sie?
Giselle.
Als sie immer ihre Scams durchgezogen haben, unter anderem mit dem...
Komplett vergessen.
Mit dem,
stimmt.
Mit dem Typen, also Victor Sinclair was the persona Jimmy assumed in the second season premiere Better Call Saul Switch, when he and Kim ran their first confidence game together on the Full Mouth Stoke Broker Ken.
Ja, an dem
Aktien macht das auch in der letzten Folge wesentlich mehr Sinn.
Genau, und die Namen benutzen sie auch später nochmal irgendwie. Genau, er nennt sich ja so auch in den letzten Folgen Leuten gegenüber, ja. Ja, nee, das wusste ich sofort. Das war mir.
Ja, hatte ich verdrängt.
Hatte ich auf dem Schirm.
Also, sie geht ran und sagt einfach nichts.
Genau, und wir hören, wie Gene sagt: Ja, weißt du, wer da ist? Und sagt dann noch: Okay, dem Schweigen entnehme ich ja. Und dann, ja, hören und sehen quasi wir das Gespräch aus der letzten Folge in voller Länge. Und genau, da sagt Jimmy dann, oder Gene, Saul, wie auch immer, Gene, in dem Fall, das ist ja, also auf Deutsch sagt er, es ist irgendwie eine, viel Zeit vergangen seitdem und er wollte einfach mal, also hat irgendwie dran gedacht oder so und wie, ja, wollte ein Update geben sagt er oder haben. Ja, okay. Komisch, dass sie das nicht mit übersetzt haben.
Weil da war wohl der Zensor pinkeln.
Es ist viel Zeit vergangen und irgendwie einen Zeitraum von 6 Jahre zu nennen, das ja, macht schon einen Unterschied.
Ja. Ist das nicht Sorts Geburtstag jetzt eigentlich?
Also stimmt, das war. War das ein Geburtstag?
Genau, also letzte Woche war es ja so, in der letzten Folge war es ja so, dass sie dass ja, der stimmt, Francesca der an seinem Geburtstag anrufen soll. Genau. Dieser komische 15. November oder was das war.
Ja. 13. glaube ich.
Ja. Also. Sowas, hm? Wir wissen ja quasi, dass er direkt danach Kim angerufen hat. In der Telefonzelle.
Ja, Saul Goodmans.
Ob er das am selben Tag gemacht hat oder ob er dann erst nach Hause gefahren ist und damit noch ein paar Tage gebrütet hat und das dann gemacht hat.
Nee, er ist ja direkt, 12. November ist sein Geburtstag, ja. 1960 übrigens. Also von Saul Goodman. Er ist ja zu der Kreuzung und dann ist er umgekehrt. Also das Gespräch war schon am selben Tag. Würde ich jetzt mal meinen.
Ja. Das heißt also, Kim müsste quasi wissen, dass sein Geburtstag ist, oder?
Ja, so im Hinterkopf irgendwie haben, ne? Ja. Also, ja. Hosenschnitt-Solo. Like, wer es kennt. Kim fordert ihn auf, sich zu stellen. Und dass sein jetziges Leben ja nur erbärmlich sein kann. Und also, wo ich so dachte, so, ja, da müssten wir jetzt nochmal drüber reden, wessen Leben wie gerade aussieht. Und also, für Jean ein erbärmliches Leben finde ich nicht, also, oder?
Sieht bei beiden jetzt nicht so sonderlich pralle aus.
Nee. Also.
Gut, Jean wird jetzt als Store-Manager auch nicht gerade wenig verdienen, aber ja, erfüllt ist es trotzdem, glaube ich, nicht sein Leben.
Nee, naja, gut, er muss halt undercover leben. Sie könnte eigentlich ein ganz normales Leben führen, ne? Also, und
halt in Florida.
Ja, und hat halt, also Kim lebt so irgendwie das typische Leben einer Florida-Vorstadtfrau, so aus den 70ern.
Die Gefahr, dass wenn Kim ihr altes Leben weiterleben würde, unabhängig davon wo, dann würde ja wieder den gleichen Scheiß machen, bloß mit anderen Personen.
Ja, genau.
Also ich glaube, schlussendlich versucht sie, dieses komische Leben zu führen, um sich selber davon abzuhalten, wieder auf die schiefe Bahn zu geraten.
Ja.
Aber ich würde trotzdem sagen, dass es eine Übersprungshandlung ist und quasi sich selber bestrafen dafür, was da passiert ist, weil eigentlich hat sie es ja selber gesagt, dass die beiden halt das Schlimmste ineinander hervorgebracht haben, aber Jimmy alleine eigentlich noch halbwegs okay gewesen wäre und sie alleine noch halbwegs okay gewesen wäre. Aber jetzt macht sie ja nicht mal das, was sie gemeint hat mit sie alleine wäre noch halbwegs okay. Dann sie macht gar nichts mehr.
Ja. Ja, dann hören wir das, was wir in der letzten Folge so ausschnittsweise gehört haben, so, dass sie ja gar nicht weiß, was er getan hat, was er nicht getan hat und so, und es wären ja alle tot und bei Lalo zögert er noch so. Ganz interessant. Bevor Kim dann das Gespräch beendet, sagt sie noch, dass sie froh ist, dass er noch lebt und legt dann auf.
Ja.
Das fand ich. Das hat so ein bisschen erinnert an so Szenen, so, wo noch ganz schnell sagt, ich liebe dich und dann auflegt. Und dann so, was?
Das heißt dann wohl auf Wiedersehen. Tut.
Ja, genau. Schöne Spielung zu der letzten Szene letzte Woche, wo Saul noch so ein, oder Gene noch so einen herzvollen Abschied am Telefon einleiten wollte und Francesca legt einfach auf. Ja, danach ist sie so ein bisschen neben der Spur, hat aber gar nicht so viel Zeit, sich mit dem Gespräch gerade gedanklich auseinanderzusetzen, weil dann kommt schon die Kollegin und, hey, jetzt ist Singen! dann kommen alle Kolleginnen zu Tammy und singen ihr ein Geburtstagsständchen.
Ja.
Es gibt irgendwie.
Heute ist Geburtstag. Heute ist Geburtstag.
Wie schön, dass du geboren bist. Ach Gott. Dann bleiben wir bei Kim. Wir sehen, wie Kim nach Albuquerque reist. Wir sehen den Busbahnhof TM. mich hat kurz das Schild Alaska irritiert. Ich war so, hä? Wie,
was? Was zum.
Das hat mich kurz irritiert.
Ja, mich auch.
Sehen dann aber das Gericht wieder
Und wir sehen Mikes Bütchen, in dem jetzt niemand mehr
sitzt. Genau, genau. Oh. Sehr, sehr, sehr schön den Parkplatz vorher. Und Schrankenhäuschen, was zu ist,
stattdessen steht da jetzt
steht ein
Bezahlautomat daneben.
Ja. Wo man immerhin mit Karte bezahlen kann, ne?
Es gibt übrigens in der IMDb natürlich wieder zu Alaska einen sehr, sehr schönen Eintrag. Mhm. Zum einen, also es gibt diese beiden Airline-Gates, Schilder im Hintergrund, für Alaska und Frontier. Das ist eine Referenz über eine Konversation zwischen Mike und Jesse in El Camino, dem Film, dass Jesse zum Schluss ja in Alaska endet.
Mhm, ja.
An dieser Stelle das erwähnt haben. Mhm.
Bei Alaska musste ich komischerweise an den Simpsons-Film
denken. Ich auch gerade schon. Stimmt.
Ja. War es nicht mal eine Serie, die in Alaska spielt?
Bestimmt mehrere, ja.
Irgendwie auch so mit so einer Person, die für Zeugenschutzprogramm nach Alaska auswandern muss oder sowas.
Ja, ja.
Egal.
Ja, wir sehen. Also, ja, wir sehen Kim wieder im Gericht, oder so die typischen Szenen. Ich habe gerechnet damit, dass mindestens einer sagt, oh, Miss Wexler, schön, sie mal wieder zu sehen. Oder Miss Wexler, sind Sie das? Oder dass zumindest man irgendjemanden sieht, der ganz kurz so guckt, so nach dem Motto, kenne ich den? Kommt mir doch bekannt vor das Gesicht. Sehen dafür aber eine Szene, wo sie ja quasi sich selber sieht in einem ihrer typischen Vorverhandlungsgespräche mit einem Klienten und irgendwie sagt so, ja, hier verhalten sie sich ordentlich und dem Klienten da noch die Krawatte zurecht macht und so und ja.
Ja, auch die Tische
an den Hemd in die Hose rein da vorne.
Mm, ja.
Das hing noch so halb raus.
So eine Reminiszenz an, guck, das warst du früher.
Sie bleibt ja auch kurz an diesen Pausentischen draußen stehen, wo Saul immer seine Telefonate geführt hat.
Ja, ja, wo es auch mal eine Szene mit ihm, mit den beiden und Hewell gab, ja.
Na, an dem Tisch haben sie gesessen, bevor sie hier zum Heiraten rein sind.
Glaube, ja. Ja. Ja, danach?
Sie hätten ja noch hier Bill Oakley irgendwie mal um die Ecke kommen lassen können.
Ja.
Stattdessen sind wir jetzt bei Howards Ex-Frau.
Cheryl, ja. Und ich habe mich schon bei den Auflistungen der Darsteller gewundert, warum Sandrine Holt da aufgeführt wird. Und dachte so, sehen wir Cheryl in dieser Folge wieder? Und
du schaust zuerst nach den Schauspielern?
Nein, nicht. Also ich, die werden ja eingeblendet da, wenn die Folge losgeht. Da stehen immer da irgendwie Guest Appearance und auch Special Guest Appearance. Carol Ann Burnett wird zum Beispiel als Special Guest irgendwie genannt. Und da stehen immer die Darsteller. Also wenn man da zu genau hinguckt, dann könnte man gespoilert werden. Ich weiß nicht, ob.
Deswegen stand ja Aaron Paul auch hinten im Abspann.
Genau. Der stand hinten im Abspann, ja. Aber war es halt so, hä, Sandrine Holt? Kevin Sussman zum Beispiel letzte Woche, den habe ich da überlesen. Hätte ich es gesehen, hätte ich ihn irgendwie vielleicht eher erkannt, aber ja, den habe ich damals überlesen, das habe ich auch nicht gleich erkannt. Ja. Und jetzt wissen wir warum. Kim besucht Cheryl und.
Die ist alt geworden.
Ja. Wir sehen auf jeden Fall, Cheryl wohnt immer noch im selben Haus. Hat welchen Job auch immer sie hat damals hatte, den hat sie immer noch. verdient also genug, um das Haus weiterhin, ja, bezahlen zu können und alles. Und ja, sieht halt so aus, wie man so aussieht, wenn der Mann sich mutmaßlich das Leben genommen hat. Nach irgendwie Kokainsucht.
Ja, halt diese so. Diese kurzen, struppligen Haare haben mich irritiert.
Ja, halt so trauernde Witwe mäßig so. Halt, ja. So, also Anführungsstrichen trauernde Witwe. So meinte ich das.
Mit vielen Leichen im Keller.
Und ja, sehen dann, wie sie was von Kim vorgelegt bekommt und sehen dann Textausschnitte. Und ja, Kim hat offensichtlich ein Geständnis abgelegt in schriftlicher Form beim Gericht, das sie jetzt auch Cheryl aussendet zum Lesen. Und dadurch erfährt sie unter anderem von dem Scam, den sie mit Jimmy zusammen an Howard ausgeführt hat. Also dass er, und erfährt dann dadurch, dass er tatsächlich nicht drogenabhängig war, sondern das als fiktiv herbeigeführt war. Und ja, dass Howard erschossen wurde und ja, fragt noch nach, warum. Und Kim sagt einfach nur, ja, war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Und ja, fragt sie dann, ob sie jetzt in den Knast kommt. Und ja, Kim sagt, dass ob Anklage erhoben wird, entscheidet das Gericht. Vermutlich nicht, da es weder Beweise noch lebende Zeugen gibt. Und ja, Cheryl droht ihr dann noch mit einer Zivilklage.
Aber mal ganz ehrlich, für diesen, eigentlich ist es ja nur dieser Scam, den die beiden gemacht haben an Howard.
Ja.
Wie groß, also was würden die dafür bekommen? Also ist doch eigentlich jetzt ja, nicht so ein großes Delikt.
Eben, ja, also eigentlich dafür.
Weil ich meine, für Howards Tod können sie ja nichts.
Richtig. Und passiert ist ja eigentlich auch nichts. Also für das, was sie den dieses unter Drogen setzen, könnte man höchstens noch irgendwie Körperverletzung herbeiführen, ja. So irgendwie, ne?
Ja, zu so Rufmord und Verleumdung und sowas vielleicht.
Ja, genau, Rufmord / Verleumdung noch so grob, aber ja. Ja. Aber ja.
Aber auch nichts, wofür man ja irgendwie jetzt besonders viele Jahre bekommen würde, vor allem irgendwie 6 Jahre später oder 8 Jahre später.
Ja, ja, eben. Ne? Und ich glaube, da gab es auch Verjährungsfristen, würde ich jetzt fast vermuten.
Ja.
Und ja, es ist jetzt zumindest nichts Nachweisbares, Extremes passiert, dass irgendwie HHM irgendwie oder die Nachfolgefirma da große Schäden davon getragen hat durch die Sache. Ja, fragt dann, Cheryl fragt dann, stellt dann noch die Frage, die ich mir auch gestellt habe, warum tut sie das? Also die Frage stellt, da war ich so, ja, Cheryl, gute Frage. Den Gedanken hatte ich auch gerade. Sehr gut, dass du das aussprichst. Und Kims Antwort darauf nicht und ja. Bleibt nur zu mutmaßen, dass sie ihr Gewissen erleichtern will.
Hm.
Und dann sehen wir Kim auf dem Heimweg im Bus. Über den Bus müssen wir ganz kurz noch reden, über die enorme Gepäckablage, die für deutsche Busse eher unüblich sind. Und ich habe mich noch gefragt, okay, ist das so eine Buslinie, wo man ein bisschen länger unterwegs ist? Also vermutlich schon.
Das ist die Buslinie von der Mietwagenstation zum Flughafen.
Ah, okay.
Ja, und gut. Da, glaube ich, macht das schon ein bisschen mehr Sinn, dass da so eine große Gepäckablage ist.
Ja, stimmt, ja.
Ich finde übrigens schön, dass Kim auf dieser leeren Straße vor Cheryls Haus beim Losfahren blinkt.
Ja, stimmt, ja.
Kein normaler Mensch.
Das ist ja so eine Sackgassenstraße, ne? Also so eine Sackgasse, die zu der Einfahrt geht. Ja, stimmt. Ja, so halt, was man halt so macht, wenn man losfährt, so, ne? Und einfach
so, diese. Hättest du da geblinkt?
Weiß ich nicht. Also manchmal macht man ja so Sachen aus Gewohnheit, so. Und das so, war ja gerade Quatsch.
Ich fand es ein schönes Detail.
Es gibt auf Arbeit, wenn ich auf Arbeit ankomme, geht so eine relativ steil gebaute Brücke über einen Bahndamm. Lustigerweise wurde die schon lange gebaut, bevor da so richtig viel Industrie- und Wohngebiet dahin hingeklotzt wurde. Umso absurder ist das Ding irgendwie. Und
Brücke ins Nichts.
Da ist halt auch so eine relativ steife, enge Kurve dabei. Und da wünsche ich mich manchmal, dass ich blinke oder kurz davor bin, den Blinker anzufassen, weil man
weil man aus egal aus welcher Richtung du kommst, vorher auch blinkst. Und dann hast du wieder so eine, und halt selbe Handlung so, weil enge Kurve muss abbremsen und so, und ja. Manchmal denke ich auch so, blinke ich jetzt, um meinen Hintermann zu verwirren? Blinke ich in die andere Richtung? ja. Ja, in Deutschland ist so, ja, ach, du willst mit Gepäck Bus fahren? Ja, viel Spaß.
Gut, Flughafenbusse haben allgemein nicht mehr Sitzplätze, ne?
Ja, also mir wüsste jetzt nicht, dass mir mal irgendwie aufgefallen ist, dass wenn nicht, also im ÖPNV, im SEV ist es ja gerne mal so, dass da größere Busse eingesetzt werden, dann
ja.
Hast du da vielleicht mal so einen Reisebus und da eher eine größere Gepäckablage von, aber ansonsten.
Ich meine, Flughafenbus macht das ja irgendwie auch Sinn, aber.
Ja. Aber selbst das gibt es ja hier bei uns nicht, ne? Also
nee. Es gibt halt nicht das Konzept von, da ist ein Bus, der vom Mietwagen zur Station zum Flughafen fährt.
Mm. Ja, aber auch sonst
ja, ich hatte einmal Schienenersatzverkehr mit aus so größeren Reisebussen, haben die dann unten die Koffer reingetan.
Ja, das gibt's ja auch.
Unten drunter Kofferablagen.
Und auf deutschen Flughäfen kannst du ja zufrieden sein, dass du auf dem Flughafen selbst überhaupt mal einen Bus bekommst. Kommt dir oft genug vor, dass du übers Rollfeld laufen darfst.
Ja, ja. Aber ich weiß noch, ich weiß noch, wie einer meiner wenigen Flüge überhaupt und einer meiner bisherigen Inlandsflüge war zur Bits und so 500, 600. Wo ich dann erstmal gewohnt wie so ein Berliner. Ja, jetzt zur Bahn. Erstmal den Flughafen verlassen und dann die S-Bahn-Station aufsuchen, dass die S-Bahn oder U-Bahn-Station im Flughafen ist, sondern man einfach nur nach unten gehen muss und nicht das Gebäude verlassen muss. Darauf bin ich eigentlich nicht gekommen. Dann hab dann erstmal so ein Trottel da den Eingang, wo ich irgendwann gedacht habe, so, oh, Moment mal, ah, das ist im Flughafen, ah, ich muss hier, okay. Ja, stimmt, modern. Ja, das macht Sinn, dass
wir nicht vorher drauf gekommen sind.
Anschluss an den ÖPNV sich im Flughafengebäude befindet. Ja, gut.
Ein Flughafen mit S-Bahn-Station, das ist ja also.
Mensch, ne, krass. Gut.
Wollen wir wieder zum Thema kommen?
Ja. Wir kommen zur nächsten Szene.
Die Frau, die übrigens neben Kim im Bus sitzt.
Ist das Howards Frau?
Das Cameo-Auftritt von Vince Gilligans Frau.
Ja, genau, das meinte ich. Ja, okay. Nee, die habe ich nicht erkannt. Die sie da kurz anfasst, oder was? Oder wer ist das? Oder?
Ich glaube, ja.
Also man sieht ja ganz kurz, während sie Kim einen Heulkrampf hat mir noch gar nicht erwähnt.
Nee, davor noch, wo man quasi das Gepäck sieht.
Okay, sehen wir zwischendurch, wie sie kurz von einer fremden Hand so getröstet wird, so nach dem Motto, armes Kind.
Dieser Heulkrampf war ja auch bemerkenswert.
Ja, ich finde auch, die deutsche Synchronsprecherin macht da einen tollen Job. Das klingt sehr authentisch. Da würde mich mal interessieren, wie macht man das? Also entweder man kann irgendwie auf Knopfdruck heulen so und auch so authentisch und sowas. Ich glaube,
das lernt man in der Schauspielausbildung.
Ja, ich glaube, man lernt sowas oder man weiß, man hat so einen Trigger und denkt dann daran vorher. meistens sind ja die Szenen immer, wo die meisten Blooper irgendwie passieren.
Dreckig anfangen zu lachen.
Ja. oder im Hintergrund irgendwie der Kameramann oder der Typ in der Ton angefängt anzukichern. gut, wir kommen zur nächsten Szene. Wir springen quasi wieder in Anführungsstrichen zurück an die Ereignisse am Ende der letzten Folge. Jean bricht tatsächlich in das Haus vom krebskranken Betrugsopfer ein. Und testet kurz, ob der Typ wirklich so tief schläft, wie er schnarcht.
Dumm!
dem einmal auf das Klavier und so, dumm! ja, nach dem Motto so, okay, schläft er wirklich so tief oder tut er vielleicht auch gerade nur so, ne? Würde er hochzocken kurz oder so. Aber ja, offensichtlich schläft er tatsächlich noch so tief, wie er schnarcht. Und durchsucht dann das Haus wieder, er holt sich nicht das Portemonnaie und fotografiert ja die Kärtchen ab, ne, sondern er sucht irgendwie andere Sachen. Also Wertgegenstände und aber auch unter anderem Zugangsdaten. Als er da am Schreibtisch sucht, war ich so, der Lampenschirm, ist bestimmt im Lampenschirm drin. Und dann, nein, die Zugangsdaten sind kleben unter dem Fuß vom Lampenschirm. Also, okay, ja, gut. Ich hätte irgendwie damit gekriegt, dass im Lampenschirm irgendwie so ein Zettelchen hängt. ja, schöne Montage wieder.
Laut IMDb natürlich mal wieder. Ich sollte den nicht mal zumachen, das ist schlimm. Da werden ja diese Bankdokumente abfotografiert.
Ja.
Und auf meinem Portfolio stehen 737.612 und 62 US-Dollar drauf. Mhm. Cent? US-Dollar? Genau. Ja. Was ziemlich genau der Betrag ist, den Walt in Breaking Bad ausrechnet, den er braucht, um seine Familie über die Runden zu kriegen.
Richtig. Hatte ich nicht so richtig auf dem Schirm.
Ich auch nicht.
Habe ich auch dann später auf Twitter oder so gelesen, aber ja, sehr schöne Anspielung. Weil wir ja auch wieder einen krebskranken Menschen haben.
Hm. Ich würde mich mal drüber auslassen, wie sich Gene hier anstellt. Also der stellt sich schon ganz schön an. Ich meine, schon allein erstmal die Fensterscheibe einzuschlagen, ja, dabei bei der Tür. Das ist ja überhaupt total spurenlos. Und dann packt er alles an mit seinen Fingern da.
Er hat aber Handschuhe an.
Er hat Handschuhe an.
Ja, ja. Auch Buddy hat Handschuhe an.
Ich glaube, man sieht das in der letzten Folge irgendwo sieht man ganz am Schluss, wie er Handschuhe anzieht.
Ja, ja, man sieht auch in der Folge, also man sieht auf jeden Fall in dieser Folge, dass Gene Handschuhe anhat.
Ja.
Okay.
Aber insgesamt macht es ja so.
Dann geht er da noch nach oben. Warum geht er da nach oben und nimmt völlig auffällig irgendwelche Dinge mit? Da hat Buddy sich schon irgendwie. Der hat ja nur schwache Sachen abfotografiert. Der hat nichts mitgehen lassen.
Meine Theorie ist ein bisschen.
Diese Uhren mit und so.
Meine Theorie ist ein bisschen, dass er erwischt werden möchte.
Genau, also entweder wollte er erwischt werden oder war so, der arme Krebskranke. Guck mal, so schlecht geht's dem ja gar nicht. Ich nehme mal die paar Uhren mit und so, ne? Und, ja.
Also entweder ist es so ein bisschen mal gucken, wer da kommt.
Mhm.
Was kann er alles machen, ohne erwischt zu werden, beziehungsweise er möchte erwischt werden.
Ja, den Eindruck hatte ich auch in der letzten Folge.
Also gerade nach dem Gespräch mit Kim.
Ja, ja.
Ich glaube, er kann sich nicht einfach stellen.
Mhm. Er will in die Lage gebracht werden, dass er da irgendwie, während er dann da auch sieht, okay, der Typ hat offensichtlich auch mal einen Hund. Hat den Hundi einäschern lassen und bewahrt dessen Asche in einem kleinen Gefäß auf, in einer kleinen Urne.
Und dann hebt er diese Urne hoch und stellt fest, dass die ganz schön schwer ist. Und so, okay.
Ja, klar. der Typ ist außerdem offensichtlich ein Hut-Fan oder ein Hut-Typ. So eine Sammlung von Hüten. Und ja, als er dann mal so nebenbei über das Geländer schaut und in das offene Wohnzimmer nach unten guckt, stellt er fest, der Typ ist ja weg. Da liegt nur noch der Anzug. Kacke.
Ich finde übrigens auch schön, dass der Fernseher die ganze Zeit da hinten an ist.
Ja.
Und zwar so Slideshow macht.
Ja, stimmt. Ja, genau. Ja.
Das ist so ein typisch amerikanisches Ding, ne?
Ja. Man hat aber ja schon davor gesehen, so, wo sie von dem wegblenden, dass seine Hand schon so gezuckt hat.
Ja, oder die Augen auch. Die Augen sich so bewegen, ne?
Ja.
Ja. Na, will dann Treppe runterschleichen. Im Moment hat man ein Spülgeräusch. Der Typ kommt von der Toilette und setzt sich dann erstmal auf die Treppe und guckt sich irgendwann irgendwas auf sein Telefon an.
Ich tippe übrigens darauf, dass das irgendwie so ein iPhone sein könnte, iPhone 4 vielleicht.
Ja. Das können wir davon ausgehen. Währenddessen, vorher eigentlich schon, war ja die vereinbarte Zeit mit Jeff schon rum und Jeff fährt ein Taxi vor und Gene sieht das und schließt erstmal die Tür noch ab und sucht ja dann weiter und geht ja dann nach oben. Währenddessen Gene feststellt, der Typ ist wach, sitzt Jeff in seinem Auto und da kommt von hinten ein Auto angerollt und das sind natürlich Cops im Streifenwagen. Und er so, oh Gott. Und ist noch so, hier gibt's nichts zu sehen. Und ja, es ist ein bisschen, wechselt ein bisschen hin und her und gerade als Jean den Typen mit der Urne von dem Hund erschlagen will, stellt fest, oh, der ist wieder eingeschlafen. auch wir sehen das. Ich saß wirklich so da beim Gucken, tu es nicht, er schläft wieder, er ist wieder eingeschlafen.
Aber dass Jean bereit ist, den Typen umzuhauen.
Ja.
Das ist halt überhaupt nicht Saul.
Überhaupt, was er gerade. Das ist außer Jimmy geworden.
Ja. Also alles, was er macht, ist halt überhaupt nicht die alte Saul-Art. Er würde Saul auch nie seine Drecksarbeit selber gemacht.
Ja, genau. Auch.
Die hat immer Leute dafür beauftragt.
So ja, und dann auch noch, also auch noch ausgehend mit dem Gegenstand, ne? Ohne von dem, ohne wo die Asche von verstorbenen Hund vom Opfer, von einem krebskranken Opfer auch noch drin ist. Also, ja.
Dann haben wir den Polizisten, der sich eben drüber aufregt, dass der Fisch-Taco zu wenig Fisch hat.
Ja, ich weiß nicht, wie ihr euren Döner isst, aber meistens,
wenn mit man Fisch.
Döner bestellt, dann habe ich mir immer angehört zu sagen mit viel Soße, weil gefühlt, wenn du es nicht sagst, dann hast du irgendwie so einen Klecks Soße drin und der Döner ist irgendwie staubtrocken.
Ja, vor allen Dingen bei so Dönerläden, die erstmal alles Fleisch reinpressen und oben dann den Salat drauf, dann hast du oben das erste zwei Drittel weggegessen und hast unten dann das trockene Fleisch drin, was sich so im was sich sehr schwer dann essen lässt irgendwie, weil es so zusammengepresst ist.
Ja, und was mir auch aufgefallen ist, früher hatten die meisten Döner ja noch so dieses relativ dicke Kebabbrot, ne? Das haben jetzt die wenigsten noch. Also wenn du weit bist bei einem guten Dönerladen, werden die noch so ein dickes Kebabbrot haben. Genau.
Der Döner, bei dem wir von der Arbeit immer dienstags hingehen, der hatte zwischendrin mal so kleine runde Fladenbrote. Also normalerweise heißt der so ein geviertetes Fladenbrot
so,
da.
So und dreieckiges, ne? Ja, so.
Ja. Der hatte da so kleine Runde.
Ja, ich habe auch einen Dönerladen in der Nähe vom Guten Sting und noch ein paar andere Dönerläden, die erwische ich immer wieder, die haben so ovale, ja, auch so Teigbrötchen irgendwie, also sowas nicht so brötchenartiges und also wo ich auch mal feststelle, okay, ja, warum nicht? Neulich, als ich einen Podcast mit dem guten Mirko aufgezeichnet habe, waren wir da noch Döner essen und waren dann bei einem Hähnchenfleisch-Only-Dönerladen. In der Nähe von der Seabase. Ich mag Hähnchenfleisch.
Du magst Hähnchendöner?
Ja. Und war so, lecker. Also der war dann auch ganz gut. Und dachte ich so, okay, den muss ich mir mal merken. Mein favorisierter Dönerladen hier in Steinwurf-Reichweite hat.
Der einzige?
Nee, der nicht der einzige. Es gibt noch zwei andere, aber die sind eher so, ja, nee, eher nicht. Und also nur, wenn man sehr viel Hunger hat. mein favorisierter Dönerladen, der hat auch Hähnchenfleisch, aber ja, wenn es halt alles ist, ist es alle. So. Wenn du Glück hast, ist gerade noch Reste da und die bekommst du dann noch. Und ja.
Ja, bei dem Fischtaco waren da wahrscheinlich auch noch Reste da. Weil bei dem Fischtaco ist auf alle Fälle kein Batzen Fisch drin. Ich muss das ja irgendwo unterbringen.
Sorry, aber der war wirklich schlecht.
Gut.
Noch mehr von vorn.
ja, genau.
Das hätte mit dem toten Hund irgendwie unterbringen sollen, stelle ich gerade fest. Dann hätte er sicherlich lange gelebt.
Nicht für tote Hunde.
Ja, ach Gott. Mehr Batzen essen.
Essen mehr Batzen ist, lebt länger.
Oh Gott, wir sehen die beiden Polizisten, also ich fand es schön, dass wir die beiden Polizisten da sehen, dass wir so eine Szene bekommen. Also wir haben auch ein weißer und ein schwarzer Kopfloch, ne? Ja, genau. Wie spricht man das denn aus? Marcus Harris, also Marcus mit I.
Aha.
Nach dem U. Wie auch immer man das ausspricht.
Marquis,
ja, ich weiß nicht. IMDb sagt, known for The Crossing, The Good Doctor. Ist also, The Shield, auch eine Folge, okay. Also von den diversen Nebendarstellern, die wir hier haben, einer, der mit doch etwas mehr Acting-History als die anderen. Parallel sehen wir Gene kurz, wie er rausgehen will und dann aber entdeckt, da stehen die Cops, schließt die Tür wieder leise und dann wechseln wir wieder zum nervösen Jeffy, der ganz langsam und leise den Gangwahlhebel seines Autos von Park auf Drive stellt und dann, während wir noch beim Gespräch der Polizisten sind, sehen wir, wie er urplötzlich und wieder unkontrolliert losrast und ein krachendes Auto am Ende der T-Kreuzung reindonnert. So, WTF? Und Ablenkungsmanöver von Gene aus. dann sehen wir nämlich, sehen dann der Polizeiwagen dann aufholt sozusagen. Wie Gene das Haus verlassen kann, ungesehen.
Ich finde schön, wie der Polizeiwagen das Blaulicht noch anmacht.
Ja. Also Blaulicht anmacht und Sirene, ja.
Erst wie Nachbarn alle aufwecken.
Ja, genau. Witzig, durch den Unfall schon passiert ist, ja.
Gene kann flüchten und Dings kommt raus.
Ja.
So, Scheiße. Dieser Blick, wie er da so zu den beiden Polizisten nach oben guckt.
Ja.
So,
ups. Ups, war ich das etwa?
Da bin ich immer abgerutscht.
Ja, ja. Erst dachte ich so, was macht denn jetzt? Warum kachelt er denn so los? Und als ich dann den Unfall gesehen habe, war so, Ablenkungsmanöver. sehen wir Gene, der
wir sind jetzt wieder in der Echtzeit, wir sind wieder in der Farbe.
Da kommen wir später zu. Meeting Time. Saul unterschreibt die Scheidungspapiere in Anwesenheit von Kim.
Nee, Kim unterschreibt die Scheidungspapiere.
Und dann Saul.
Genau, zuerst sehen wir, wie Kim unterschreibt, quasi, okay. Aber nur in einer Aufnahme.
Ja. Zuerst wie Kim und dann Saul die Scheidungspapiere unterschreibt.
Francesca kommt rein, holt ihr Buch, also ein Unterschriftsbuch, nimmt die Justitia und stellt sie einfach so beiseite. So, ich brauch den Platz.
Ach stimmt, ja, genau, ja, ja.
Großartig.
Ja. Ja, wir erfahren dann, dass Kim ihren Anteil vom Sandpiper-Fall ausgeschlagen hat. Da habe ich mich gefragt, der Anteil, der ihr als Anwältin oder als Ehefrau zusteht?
Ich glaube, Anwältin.
Hatte sie was mit dem Fall zu tun?
Ich glaube, am Anfang mal ja.
Ich meine nicht.
Sie war ja über HHM quasi dran beteiligt, glaube ich.
Ja, aber
sie saß ja auch immer an dem Tisch mit dran.
An dem Konferenztisch.
Stimmt, sie saß ja immer dabei bei den Verhandlungen mit Schweikert und Coakley, ja. Und der Bank, ja. Beziehungsweise den Sandpiper-Leuten, ja. Und Cliff und Howard und so, ja. Mhm.
Und dann erfahren wir noch von Saul, dass Kim scheinbar direkt danach nach Florida fährt.
Mhm.
Oder relativ zeitnah dann. Also ist das Rätsel auch geklärt, wo Kim ist während Breaking Bad?
Mhm.
Da ist sie schon in Florida.
In Florida, ja. Und die ganze Zeit auch.
Ja.
Interessant ist übrigens hier zu sehen, wie Saul so richtig seine Saul Goodman-Fassade aufrecht hält.
Genau, also er ist irgendwie voll in seinem Jobding gerade drin und Kim guckt noch und es kommt aber keine Reaktion von ihm irgendwie, also nichts, gar nichts, und merkt irgendwie, dass von ihrem, ja, geliebten Jimmy McGill nichts mehr übrig ist.
Da. Und es fühlt sich so an, als wenn Jimmy unglaublich gekränkt davon wäre, dass sie ihn quasi verlassen hat, deswegen.
Ja.
Und seine ganze Saul Goodman-Rolle quasi darauf basiert, dass er diese Fassade aufmacht, um sich quasi innerlich davon abzugrenzen.
Ja.
Ja, 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 das macht Sinn, ja.
Einfach mit seinen eigenen Emotionen nicht klarkommt.
Da stellt sich für mich nur gerade die Frage, wenn Kim während der ganzen Breaking Bad-Zeit eigentlich in Florida ist.
Ja.
Wie viel hat sie davon überhaupt mitbekommen, was da passiert ist, was da los war? Oder hat sie davon überhaupt was mitbekommen?
Naja, offensichtlich schon, weil Francesca ja erzählt, dass sie von Kim angerufen wurde und sie nach ihm gefragt hat, ob er noch lebt. Also, und ja.
Also, ich meine, dieser, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass auch Florian in den Nachrichten darüber berichtet wurde, dass irgendwie da jemand sehr, sehr viel Crystal Meth produziert hat und viele Leute tot sind.
Ja,
und dass also da halt, ein Anwalt gab,
genau,
der gesucht wird.
Genau, also hier wisst ihr noch, Los Poyas Hermanos, wartet da schon mal, ja. Der Typ hatte nebenbei ein riesiges Drogenimperium aufgebaut und so, und ich glaube, das kann man mitbekommen haben irgendwie. Mhm.
Ja, aber das ist dann wahrscheinlich dann, so wie bei euch jetzt klingt, dann war ja wahrscheinlich eher so eine Sache, die sie erst im Nachhinein dann über die Nachrichten erfahren hat, wo dann eben die IDEA dann auch das Lab auseinandergenommen hat. Da wird es dann schon in den Nachrichten sein.
Ja, und
vielleicht werden sie dann auch die Verbindung zu dem Anwalt gezogen haben, der dann irgendwie verschwunden ist. Aber davor kann ich mir nicht vorstellen, dass sie davon irgendwas mitbekommen hat.
Nö, nö, warum auch? Gibt ja kein Anlass dazu. Ja. Sie hat ja offensichtlich da ihr Leben geführt und ja. So.
Andererseits, am Ende gibt es doch diese Stelle, wo Jesse zu Kim so fragt, was er, ob Saul ein guter Anwalt ist. Und sie sagt ja so, als ich ihn kannte, war er das.
Ich glaube, da spricht sie auf die, da meint sie die Zeit von Jimmy McGill und nicht Saul Goodman.
Ja.
Ja.
Das ist ja, wie gesagt, noch, das ist das Jüngste, was wir Jesse in der Timeline je sehen. Also ist das noch bevor Breaking Bad.
Ja, oder kurz vorher, ne? Also,
genau.
Ja.
Aber man könnte es ja auch so sehen, dass quasi Kim mitbekommen hat, was Saul gemacht hat in diesem Zeitsprung, bevor Kim sich hat scheiden lassen und nach Florida geht. Also offensichtlich leben sie ja schon einige Zeit getrennt.
Ja, ja, ja.
Das heißt, da hat er schon einige krumme Dinge offensichtlich gedreht als Anwalt.
Mhm. Ja, zumindest sein, was sie mitbekommen haben kann, ist sein Dasein und Treiben als Saul Goodman, ja, und sein Geschäftsgebaren, sage ich jetzt mal, ne? Ja.
Ja. Und noch so eine kleine Detailfrage, die für mich so ein bisschen in der Luft jetzt ist, hat Saul jetzt nachdem das mit Howard passiert ist, seine Kanzlei relativ schnell dahin verändert, wie wir sie aus Breaking Bad kennen, oder hat dieser Scheidungsprozess doch etwas länger gedauert?
Keine Ahnung. Das, also, nö. Ich weiß jetzt auch nicht, worauf du hinaus willst mit der Frage.
Na, einfach nur, ob der Scheidungsprozess relativ schnell vorbei war, so, oder ob das jetzt schon so ein, ja, das ist halt so ein bürokratisches Ding,
ja,
das
Bürokratie zieht sich
und die Mühlen der Bürokratie und so.
Ja, ist eigentlich relativ uninteressant jetzt in dem Fall.
Ja.
Spielt ja, tut ja nichts zur Sache.
Na gut, wir wissen, in welcher Zeit wir jetzt sind.
Ja.
Und zwar kurz bevor Jesse und Walt zu Saul gehen. Und wir wissen, wann die beiden sich getrennt haben.
Ja.
Ja. Als Kim geht, heißt es, nächster Klient, Emilio, was, Cortez oder was? Nee, wie heißt der?
Ich glaube einfach nur Emilio, oder?
Sagt den vollen Namen.
Sagt den Nachname.
Ja, ja. Auf jeden Fall nächster Klient, Emilio. Da ist er wieder. auch nicht gealtert. Und das heißt auch, er hat keine Papiere ausgefüllt. Ja, egal.
Also Koyama. Reinkommt.
Emilio Koyama. Genau. Und ja, während Kim rausgeht, sehen wir dann, was wir schon die ganze Zeit so ganz leise im Hintergrund gehört haben, dass es nämlich regnet.
Es schüttet,
genau. Das ist auch schon bei der ersten Szene vor dem Opener hat man schon gut hingehört, hat es regnen hören. Was ich ein sehr, sehr schönes Detail finde. Dann haben wir eine sehr schöne Spiegelszene zu einer aus Breaking Bad. Kamera fährt ein bisschen rum und wir sehen im Hintergrund jemanden stehen, den ich
hinter der Säule
zunächst nicht erkannt habe oder also nicht gesehen habe, als er spricht. Schnort dann nämlich eine uns wohlbekannte Stimme nach einer Kippe und wundert sich noch über den vielen Regen in einer Wüstenregion. Er kennt dann auch Kim wieder, der gute Jesse, und sagt dann, hey, sie haben doch hier Combo vor Gericht vertreten, so dann eine Baby-Jesus-Figur gestohlen hatte. Anspielung auf das, was Hank über Combo erzählt, als sie irgendwie in einer Szene dastehen und so sagen, okay, kurzes Ding, was wir irgendwie wissen, so bla bla, hier und ja. Und stellen fest, die beiden kennen sich. Also, oder sind sich auf jeden Fall begegnet. Und ja, das ist die Szene, wo wir vor ein paar Folgen schon spekuliert haben, wo ich irgendwie meinte, da gab es irgendwie Set-Fotos und vielleicht passiert das in der nächsten Folge, dass die beiden sich irgendwie begegnen, unwissentlich oder wissentlich. Und das waren offensichtlich diese Szenen, die man da, die da beobachtet wurden beim Drehen.
Aber da sind sie ja gerne mal dabei, aktuell so Szenen dann zu platzieren, wenn man sie nicht erwartet.
Wobei sie also zeitlich hier auch sehr viel Sinn machen, ne? Also gerade auch als Spiegelung der Szene zu Breaking Bad, wo wir Skyler telefonieren sehen und die Kamera und also sie da in ihrer neuen Unterkunft sitzt und scheinbar allein im Raum ist und dann dreht die Kamera und dann sehen wir, dass Walter da die ganze Zeit stand.
Ja, stimmt.
Beide am Rauchen, also Kim wie auch Skyler und auch beide eher unüblich rauchen oder zumindest damit aufgehört haben in ihrer Lebensvergangenheit. Und das nur noch in Stresssituationen oder Frustrationssituationen oder so tun. Und Jesse fragt dann, ob der Typ da drin, ob sie ihn kennt und wie gut er ist. Und er beschreibt dann so, ja, ich kenne da jemanden, der ihn kennt, der hat Probleme und so. Also so sagt so, ja, so ein Kumpel von mir, der hat echt Probleme und so. Und meint so, ja, ist der gut, weil die Werbespots sind ja irgendwie so ein bisschen auf lustig und so. Und ist der wirklich so gut? Und
ja. Ja, der will den unbedingt nehmen, weil er die Werbespots sieht und denkt, da muss er hin, aber ist er wirklich so gut?
Typischer Jesse.
Ja.
Richtig typischer Jesse, so. Auch so vom Dialog her und so.
Vor allem junger Jesse. Das
ja, junger Jesse.
Nochmal kurz auf Emilio zurückgehen, den kennen wir doch aus Breaking Bad, das war ganz aus den ersten Folgen, ne?
Ja, genau, ja. Deswegen.
Ja. Ich glaube, das hatten wir einfach noch nicht richtig erwähnt.
Achso, ja, nee, aber das war die Erwähnung.
Das ist der erste Typ, den Walt umbringt.
Ja.
Der kommt sogar durch diese Phosphorexplosion stirbt und dann ist noch der Crazy Eight ist ja dann auch im Keller.
Genau. Ja. Kim macht dann ihre Kippe aus und antwortet auf die Frage, dieser Kerl ist ja gut, als ich ihn kannte, war das. Und Kapuze auf und flüchtet dann durch den strömenden Regen zu ihrem Wagen. Als ich die Szene gesehen habe, war ich so, Moment mal, war nicht irgendwie letzter Stand, sie gibt das Anwältin-Sein auf? Hat sie dann offensichtlich doch nicht, ne? Also.
Wieso? Warum?
Na, in der letzten Folge, bevor sie sich, wo sie sich auch von Jimmy trennt, da hat sie doch ihrem offenbart, sie hört auf als Anwältin.
Ja, genau.
Da stand sie doch auch vor Gericht und sagt so, hier, ich kann ich.
Ja, aber hat sie doch auch.
Ja, aber Jesse erzählt doch, dass Kim Combo vor Gericht vertreten hat.
Ja, bevor.
Das ist ja wahrscheinlich schon eine Weile her.
Wissen wir, wann Combo die Figur geklaut hat?
Das klang für mich so, als wenn das gar nicht so lange her wäre. Und das klang vor allem auch, also dem Gespräch nach, klang es auch so, als wenn, also er sagt ja, ich kenne sie, sie waren doch, also es klang für mich so, als wenn er irgendwie sie mindestens schon einmal gesehen hätte.
Ja. Das könnte gut 3-4 Jahre davor gewesen sein.
Für mich klang das jetzt nicht so, als wäre das vorgestern oder letzte Woche gewesen oder so.
Also ich glaube, wenn Kim ihre Zulassung zurückgezogen hätte hier, dann hätten wir es auf jeden Fall bekommen.
Das war so, hier sagst du so, hä?
Ich glaube, das ist länger her. Combo. Das ist schon was her.
Jetzt, ich gucke gerade mal in der IMDb, ob da irgendwie steht, wann das gewesen sein soll. Nee, steht nicht da, wann das gewesen sein soll.
Kann auch wieder sein, dass da eine Ungenauigkeit oder Interpretationssache bei der Synchro reingekommen ist, die im Original anders klingt.
Ja,
also ich glaube, schon in der Folge Original schon allein die Szene mit den 6 Jahren und ja, wo sie es mit nicht 6 Jahre übersetzt haben.
Ja, nee.
Aber das Original ist da auch eher ungenau.
Ja.
Wollen wir zurückkehren zu Gene, der jetzt im Bus steigt, nach Hause fährt?
Genau, vielleicht kann ich das ja mal recherchieren zur nächsten Folge noch. Genau, Gene sitzt, fährt Bus und fährt erstmal zu Jeffy nach Hause. Da steht nämlich sein Auto, also Genes Auto. Und fährt von da aus zu sich nach Hause, macht sich zu Hause wieder einen Drink und wartet darauf, dass sein Handy klingelt und macht dann wieder eine seiner berühmten, nun klingel schon, Gesten mit den Händen. Magic, genau, das fand ich sehr schön. Das wäre erst beim Rewatch für die Folgennotizen aufgefallen. Und ja, das fand ich sehr schön. Ja, kurz darauf klingelt dann tatsächlich sein Handy. Und ja, Jeff ist dran und spricht Gene als seinen Vater an. Und er so, Jeffy, na. Und ja, Jeff wurde verhaftet, weil unser krebskrankes Opfer aufgewacht ist. Und vermutlich die eingeschlagene Scheibe und das Fehlen von Gegenständen bemerkt hat. Und dann nach draußen zu den Polizisten gerannt ist und die haben 1 und 1 zusammengezählt und ihn erstmal verhaftet.
Ach so. Möchtest du dein Kater etwa auch was zu der Folge sagen?
Ich weiß nicht.
Klingt ja, als hätte sie ihm ganz gut gefallen.
Shanur. You're perfect.
Ja, ich finde das Gespräch so schön, wie so alle so, ja, also dann ist das passiert. Und die ganze Zeit so laut nach dem Motto so, wir wissen ja, dass die Polizisten zuhören und vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit läuft auch wahrscheinlich irgendwo unerlaubte Aufzeichnung von dem Gespräch. Oder irgendwer hört mit oder irgend so ein zwischengeschalteter Computer lauscht auf Stichworte.
Ja, und haben sie denn was gefunden bei dir? Nein, ich hatte nichts.
Ja. Ich meine, Jeff ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Da können wir durchaus, also der ist nicht, der ist keine 18 mehr.
Ja.
Das Gespräch, dass er quasi tut, als wäre das sein Vater wäre, finde ich so bizarr. So als Erwachsener, man stehst du da und rufst erstmal deinen Vater an. So, du, also, Dad, ich hatte einen Unfall.
Ja.
Wie bizarr ist das? Ich meine, als Polizist würdest du da erst recht hellhörig werden.
Ja, ja, ich kann mir auch denken, dass einer der Polizisten so dasteht und so guckt und so,
Ist klar.
Ist klar, ja. Genau.
Hör mal, Schätze, Kind, verarschen kann ich mir alleine. Genau,
hör mal, Schätze, ein.
Ja, und auch so in dem Tonfall reagiert, wie der eine, der sich über seinen Tuna, über seinen Fisch Sandwich aufregt. This is Bullshit.
Ja, anschließend ruft Jean Marion an und erzählt ihr, was passiert ist. Sie ist ein bisschen aufgeregt und Jean verspricht aber, sich drum zu kümmern und würde die Kaution Jeff leihen. Er zahlt sie ihm dann bestimmt zurück. Und ja, Marion fragt noch nach, warum Jeff nicht sie statt ihn angerufen hat. Und naja, ne, so halt dieses so Übliche so.
Ich finde es sehr schön, wie er kurz sein Handy weghält, um einen Schluck zu trinken.
Ja. Und zum Laufe des Gesprächs sehen wir, wie Marion so ein bisschen wie so Skepsis in ihr aufkommt, ne? Also so ein bisschen
hellhörig wird.
Hellhörig oder so die Situation irgendwie komisch findet und ja.
Ja, sie erzählt ihm ja, dass Jeffy schon mal Probleme hatte in Albuquerque.
Genau.
Und dann, wenn das verrät, Jimmy ist es. Weil er sagt ja dann so, es ist ja nicht wie in Albuquerque. Und ja, woher soll er das wissen, wenn er eigentlich so ein Typ aus Omaha sein will, sein soll? Wie das da irgendwelche Bailout-Sachen in Albuquerque sind.
Naja, nee, sie erzählt ja irgendwie, ja, hier, wie war denn das mit dem, nicht Kaution, sondern irgendwas, ja?
Also das muss erstmal die erste Stadt fahren, abklappern, in welchem er versteckt oder in welchem, ja, welche Station er ist.
Da war noch irgendeine juristische Begebenheit, die es aber in Nebraska nicht gibt, wo er sagt, so, ja, das gibt's hier aber nicht. Deswegen muss man ja einfach nur abholen, die Kaution bezahlen. Das sagt er. Also finde ich nicht, dass er sich da verrät. So. Also es passiert eher dadurch, dass er spricht und wie er spricht wahrscheinlich.
Also Marion
ihn vielleicht erkennt und beziehungsweise dann, ja, später, ja.
Also für mich verrät der an der Szene, dass er halt aus Albuquerque kommt.
Nö.
Oder dass er das da kennt.
Nö. Das hat sie ja erzählt, wie da die Begebenheiten sind.
Ja, aber er sagt ja, hier ist es ja nicht so wie in Albuquerque.
Ah, interessant ist übrigens, also ja, er hat in Albuquerque gewohnt und sie hat wohl offensichtlich bereits in Nebraska gewohnt und musste quasi über lange Ferngespräche führen, um herauszufinden, wo er ist. Und musste dann beim Bailout immer wieder ihre Kreditkarte komplett ausfüllen. Und das Jimmy oder Jean antwortet dann halt in dem Fall, ja, Geld ist kein Problem, ich kümmere mich darum und würde wohl zurückzahlen.
Ja, in Omaha reicht's, wenn man das Geld hinlegt, in
genau. Bar.
Ja. You just walk in the station and pay with straight cash.
Und dieses andere Ding gibt's hier nicht, das sagt er. Also
it's not like in Albuquerque at all.
Ja. Da bezieht er sich ja einfach nur darauf, was sie ihm gerade erzählt hat. Also,
ja.
Finde nicht, dass er sich da verrät. Das kann man.
Das ist halt irgendwie noch so ein kleines weiteres Indiz, was sie hellhörig werden lassen könnte, ne?
Ja, genau. Also, ne, ich dem, was dann später folgt, nehme ich halt mal, dass sie ihn vorher nicht kannte, sondern erst dann durch die anschließende Recherche irgendwie rausgefunden hat, wer er ist. Nachdem das Gespräch beendet ist, sehr schöne Szene, wie sie das Kabel, das müsste so ein RJ45 Kabel sein, ne?
Ja, ja.
Von
war der RJ45 die breiteren, ne? Also Telefonstecker, also die zweiadrigen.
Ja, klar. Genau. Auf jeden Fall das Kabel von ihrem Telefon, Hörer abzieht, Apparat abzieht und in den Laptop steckt, um ins Internet zu gehen.
Wisst ihr noch, damals als Computer eingebaute Modems hatten?
Nein. Also ja, nein. Bei mir ging das Internet.
Ja, bei mir auch, aber ich hatte tatsächlich mehrere Laptops, wo noch ein Modem mit drin war.
So, okay.
Das war irgendwie.
Muss jetzt vielleicht für die jüngeren Hörer erklären, was oder der Unterschied zu jetzt ist. Das Anfangsgeräusch.
Kind, ich will telefonieren!
Das Anfangsgeräusch, was ihr vielleicht aus den Chaos-Radio-Folgen kennt.
Hört heutzutage auch keiner mehr, dafür sind ihr viel zu jung.
Gut. Wir sehen dann Gene, der im Auto sitzt und was hört er?
Zeit ist es ist Blondie.
Ja, genau, Blondie mit The Tide is High und singt dazu und ist gut drauf.
Ich finde schön, dass er auch den Refrain verkackt.
Ja.
Das ist irgendwie so ein Klassiker in dieser Stelle, dieser Song, dass also irgendwie, man denkt, da kommt gleich der Refrain und dann gibt es halt nochmal eine Textzeile und alle singen halt gleich den Refrain und der irritiert, dass die Textzeile mal kommt.
Ja.
Ja. Ja.
Und ja, ist, wie wir sehen, auf dem Weg zu Marion. Und kommt dabei an, sie öffnet erstmal nicht, weil sie nämlich mit Kopfhörern auf dem Kopf in der Küche sitzt und dieses Internet schaut. Und kommt dann aber durch die Gartentür, durch die Hintertür rein. Und sie schreckt hoch und klappt so halb den Laptop zu und ja, durch ihr Zögern, so von wegen so, ja, wollen wir nicht los? Und so, ja, ich hab's gar nicht so eilig. und durch die Geräusche, die durch den Kopfhörer dringen, verrät sie sich so ein bisschen. Und klappt den Laptop auf und da läuft ein Werbespot von einem gewissen Saul Goodman.
Better Call Saul.
Und sehr schöne Einstellung, auch parallel zu einem, zu der allerersten Rückblicksszene, wo wir dieselbe Einstellung haben, wo wir schwarz-weiß ihn sehen und in seiner Brille farbig die Spiegelung von seinem Werbespot.
Hm. Ja. Das ist sehr, sehr schön gemacht.
Nur der Gesichtsausdruck, leicht anders. Ja. Das erste Mal, dass wir wieder Farbe in Schwarz-Weiß haben, ne? In den Schwarz-Weiß-Szenen.
Ja, das ist halt quasi so ein Rückblick, ne?
Ja.
Ich finde das ja schön, das Detail.
Ja, und.
Aber auch witzigerweise nur in seiner Brille, ne? Nicht in ihrer.
Genau, ja, wichtiges Detail auch, ja.
Aber können wir trotzdem über das Problem reden, dass sie offensichtlich über ein 56K-Modem YouTube-Videos gucken kann?
Ja.
Also. Ne? Das triggert mich als Nerd.
Das, ja. Ja.
Nein. Egal. Also, sie erzählt ihm, dass sie einfach nur Conman gegoogelt hat in Albuquerque.
Genau. Vorher sagt er noch so: Aha, glauben Sie, das bin ich, Marion? Dem ist nämlich nicht so. Sie versucht sich vorher noch irgendwie gekonnt rauszureden.
Hm. Ach, im Deutschen sitzt er sie?
Das soll ich sein. Ich sehe doch gar nicht so aus.
Ich glaube, er sieht sie und in der späteren Szene duzt sie ihn auf jeden Fall. Hm. Aber ich glaube, er sieht sie die ganze Zeit, ja. Im Deutschen.
Ja.
Also er sagt zwar Marion, aber er sagt auch sie.
Ja. Na, wie früher in der Schule. Daniel, kommen Sie bitte zum Lehrer.
Mhm.
War's nicht.
Ja. Sie erzählt, sie hat Betrüger Albuquerque irgendwie gegoogelt und ja. Hat dann erstmal sagt er noch, ja, was hat Jeffy ihnen erzählt? Und sie sagt so, nee, nicht Jeff, aber das Internet hat es mir erzählt. Finde ich einen sehr schönen Spruch. Und ja, erzählt dann, dass sie rausgefunden hat, wer sie ist und Ja, will dann die Polizei rufen.
Ich helfe dir dabei. Zack.
Ja, und reißt die Leitung samt Stecker oder Enddose aus der Wand.
Das halbe Haus mit.
Mhm. Und ja, so viel zu der Telefonleitung. Und
geht da dann, steht einer auf der Leitung.
Ja. Geht dann auf Marion zu und da eskaliert es dann irgendwie so ein bisschen, ne? Aber es droht zu eskalieren und was so, okay, Gene, was hast du vor? Tu das nicht. Don't do it.
So bringst du jetzt nicht deine Oma um, also es geht ja mal gar nicht.
Genau, und da droht dir und was ist so, okay, was soll jetzt passieren? Was
kommt Gene, jetzt? Gene, stop it.
Don't do it, Emmanuel. versucht nur das noch irgendwie zu erklären und meint noch, sie fragt noch, wo haben sie meinen Jeffy da reingezogen und nichts, wo er nicht selber hätte reingewollt sozusagen, also dass er da sich selber reinmanövriert hat auch und ja, sie zückt dann so ein Notfallknöpfchen, den sie um die Kette trägt, ne?
Mhm.
Und er schnappt sich den noch, ne? Und als sie dann sagt, ich hab dir vertraut, da kommt er dann ins Stocken und ja, lässt das Ding los. Sie drückt drauf und es tönt relativ schnell eine Stimme, die fragt: Hallo Marion, alles in Ordnung? Nein, hier steht ein fremder Mann und bedroht mich. Der heißt Saul Goodman und wird von der Polizei gesucht. Und die Frau Mann sagt, okay, ich rufe die Polizei an und Gene flüchtet.
Folge zu Ende.
Ja.
Ja. Was glaubt ihr, was gibt's für ein Ending? Bad Ending? So gerade nochmal mit dem blauen Auge davongekommen Ending? Good Ending?
Ich glaube, es wird so ein Good und Bad Ending in einem, das Saul verknackt wird, in Albuquerque vors Gericht muss und dort auf Kim trifft, die auch vor Gericht steht.
Ja, also ich habe auch
ich glaube, die beiden treffen sich wieder.
Ja, also ich habe auch ein Bild gesehen, dieser Bild irgendwie, also hat man nicht beide gesehen, aber Kim auf jeden Fall nochmal, also ich gehe auch sehr davon aus, dass wir irgendwie die beiden sich nochmal sehen werden. Was ich putzig fände, wenn Bill Oakley ihn vertritt.
Da kriegt er ja direkt Todesstrafe.
Hatten Sie im Insider-Podcast nicht sogar irgendwie, wo es um Kim zwar ging, sowas gesagt von wegen, ja, es ist zwar eine Lösung, Charaktere umzubringen, aber ja, dann sind sie halt tot und dann können sie sich gar nicht mehr so damit dann, müssen sie sich damit nicht mehr arrangieren, was sie gemacht haben.
Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich auch an so eine Aussage und aber auch sowas von wegen so, das ist vielleicht auch nicht das, womit wir den Zuschauer und die Fans zufriedenstellen.
Ich glaube, entweder Vince oder Peter Goat, einer von den beiden, wollte Kim irgendwie die ganze Zeit umbringen, schon von Anfang an, so gleich in einer der ersten Folgen. Und andere so, Alter, das können wir doch nicht machen, das können wir nicht. Nein, wir brauchen, die muss noch leiden.
Also die nächste Folge heißt ja Saul Gone. Ist nicht mehr Saul Goodman.
Saul Batman.
Sondern Saul Gone. Und laut einem Leak von einer DVR-Site vom der It's All About Saul Instagram-Account postete, die nächste Folge in der Länge von 1 Stunde 38 Minuten.
Da, die Folge war jetzt auch schon bei fast einer Stunde, ne?
Genau, damit ist die Fernsehausstrahlung gemeint, bei MC, da ist sicherlich auch die Werbung schon mit drin. Hm. Also kann man irgendwie davon ausgehen, so über eine Stunde auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ja.
Und ja, also wir sehen auf jeden Fall So, dann können wir wieder, wir sehen Marion auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal wieder. Polizei-Action wird es geben und ja, vielleicht auch eine Gerichtsverhandlung um ihn irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir Walt und Jesse nochmal sehen.
Weiß ja, nicht. Wahrscheinlich.
Ja, vielleicht. Also, ich könnte mir irgendwie
vorstellen. Ja, offiziell sind die ja tot, ne?
Ja. Hank könnten wir nochmal sehen.
Hm.
Also, ja, also
eine Rückblick-Szene. Hank ist doch tot.
Ja, Hank ist ja tot, stimmt, aber vielleicht eine Rückblick-Szene. Aber auf jeden Fall, wir könnten aber Dings sehen, seinen Chef hier. Wie heißt der denn? Ihr wisst, wen ich meine, ne?
Ja.
Den Schwatten.
Aber den haben wir ja in Better Call Saul überhaupt nicht gesehen bisher.
Doch.
Echt?
Ja.
Oder den Gomi vielleicht.
Na, Gomi ist auch tot. Also gut,
Gomi ist auch tot.
Rückblickszene, ja, Gomi ist tot. Oder?
Glaube ja.
Doch, ja.
Ja. Ich gucke die Tage nochmal die letzten Folgen Breaking Bad zu Ende.
Ich glaube ja. Nee, aber Hanks Chef, den haben wir in Better Call Saul auch schon gesehen. Da, als es um den Fall mit Lalo geht, um den Fall bei der Wechselgeldbude da. Wo dann auch irgendwie was aufliegt, wo einer einen angezeigt hat, weil er ihn auf dem Parkplatz gerammt hat und so. Das war das Ding.
Ja, und also mir geht's so nach den letzten Folgen, ich kann jetzt irgendwie, strukturell kann ich gar nicht absehen, wie sie jetzt diese finale Folge erzählen.
Ja.
Ob sie jetzt wieder diese Schiene fahren mit, wir machen Schwarz-Weiß-Erzählungen und schneiden da dann immer so Rückblenden rein. Oder ob sie bei der finalen Folge jetzt vielleicht das mit den Rückblenden sein lassen. Ich könnte mir beides vorstellen.
Ja.
Und dann holen sie in der finalen Folge mal Gus Fring zurück. Machen sie nur, wie das Labor gebaut wird.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob wir Gus nochmal sehen.
Nee.
Also ich würde mich freuen. Ich sehe jetzt
aktuell. Das würde zu sehr brechen mit der Struktur, die sie gerade gebrochen haben.
Ich sehe jetzt keinen Anlass dafür. Also, aber also ich, wie gesagt, was ich in der letzten Folge auch schon gesehen habe, ich könnte mir nochmal vorstellen, irgendwie, dass wir nochmal einen Supercut sehen, so wie es jetzt so weiter ging und weiter geht mit allen Protagonisten aus dieser Serie. Nach der Zeit von Breaking Bad und beziehungsweise jetzt in der Übergangszeit sozusagen zwischen Better Call Saul und Breaking Bad, wo das Labor fertiggestellt wird und so weiter, da Dinge passieren, etc. Ja, ansonsten geht es mir wie Erik, also fällt es irgendwie gerade schwer, irgendwie da eine Voraussage zu machen. Könnt ihr mal gucken, ob bei MDB schon irgendwas Verräterisches
nicht wirklich, nee,
erkennbar ist, aber ich glaube nicht. Nee, wie gesagt, nur der Folgentitel. Und gut, auf die Castliste, da kann man immer.
Kann man sich sparen. Die Fotos bringen auch nicht viel.
Ja, also. Wir können mal kurz festhalten, Clifford, also Walter White steht drin, Howard Hamlin, unser Mr. Walmart hier, Daniel Price Walmart steht drin, Spooch steht drin, Skyler, aber gut, das kann wieder Quatsch sein, ein Platzhalter oder was sonst was.
Wir werden sehen, wer vorkommt.
Genau.
Ja. The final two episodes of a show titled Waterworks and Saul Gone. WWSG for Walter White and Saul Goodman.
Wo liest du das?
Trivia bei IMDb letzte Folge.
Zur jetzigen Folge oder was?
Zur nächsten Folge.
Okay. Bewertung für diese Folge übrigens, also für die aktuelle 9,7 bei 13.000, knapp 14.000 Bewertungen. Gucken wir mal. Vorherige Folge 9,2 mit 15.000 Bewertungen.
Der hat ja auch keine Kim.
Ja. Ja. Und ja, Nippy ist ja, mit Hit and Run bei einer 8,6. Und meistbewertete Folge in dieser Staffel bisher die Rocket Hard Place oder die letzte Folge mit Nacho. Nee, Quatsch. Point and Shoot. Rock and Hard Place hat 22.000 Bewertungen. Point and Shoot hat 25.000 Bewertungen.
Ach nee. Kleine Execution hat aber 35.000
gerade, ja. Was erzähle ich denn? Meine Güte. Ja. Und mit einer 9,9. Ja. Ja, womit ich noch rechne, ist irgendwie, dass man sagen kann, hier Parallelen zu Breaking Bad im Finale irgendwie. Vielleicht geht im Outro das, die Musik über zu Breaking Bad oder so. Ich weiß es nicht. Mal schauen.
Eine Parallele zu Breaking Bad, letzte Folge, müsste ja dann irgendwie sowas sein wie, man sieht Saul noch mal durch seine Kanzlei laufen oder sowas.
Hm. Mit Maschinengewehr.
Und dann fällt er auf den Boden um und stirbt.
Er stolpert über seine Fußmassagemaschine. Und wird aufgespießt von der Justitia-Figur.
Ich habe eine lustige... Er rutscht... Er rennt ja aus dem Haus und rutscht draußen auf dem Schnee aus, wie Jeff im
Dings. Ah, ja. Und.
Ja, gut.
Na gut.
Ja.
Ich bin aufs Intro gespannt.
Ja,
Wir sehen, was kommt.
Genau.
Ich bin einfach das Breaking Bad Intro ein.
Genau.
Ah, ups, weiteres Band.
Ja. Schickt Audiokommentare.
Genau, schickt uns Audiokommentare. feedback@bcsweekly.com. Da könnt ihr uns Audiokommentare schicken. Was ihr denn von den letzten paar Folgen haltet. Beziehungsweise zum aktuellen Stand könnt ihr auch gerne noch, wenn ihr schnell genug seid, noch Spekulationen, wie dann die finale Folge aussieht, uns einschicken und wir spielen sie dann ab und gleichen dann mal ab, wie gut ihr getroffen habt oder ob
eure und lachen euch aus.
Eingetreten sind. Nein, wir lachen ihn dann aus.
Oder wenn ihr das Finale dann gesehen habt, wie ihr es denn fandet.
Und genau, wie euch denn das Finale gefallen hat, beziehungsweise generell die abschließende Staffel dieser Serie. Und ja, ansonsten dürft ihr auch gerne Kommentare in Textform auf Twitter oder auf der Website bcsweekly.com oder .de, geht beides, hinterlassen zur Folge. Und wir würden uns auch freuen über Rezensionen bei Apple Podcasts, wie ihr dann unseren Podcast so findet, damit wir vielleicht auch etwas besser gefunden werden noch. Nächste Folge zeichne ich vielleicht von einem anderen Standort auf. Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch keine finalen Zusagen.
Auch an einem anderen Tag oder wieder am Donnerstag?
Und ansonsten werde ich alles daran setzen, dass es beim nächste Woche beim Donnerstag um 20 Uhr bleibt. Damit dann nicht nur ihr dabei sein könnt, sondern auch der Christopher und die Becky. Mhm. Die Familie van der Meiden.
Die Fandies.
Die Fandies. Oder vielleicht ist das Ding dann auch wieder fit. Und ja. Gut, dann würde ich sagen, tschüss und bis nächste Woche.
Yep.
Gute Nacht.
Yep.
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 Yep. Yep.
Yep.
Yep.
Yep.
Yep.
Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep.